So, heute ist Freitag und heute ist Tag der politischen Korrektheit. Ich werde nie das Wort Redskins benutzen, ich werde niemanden mit dem Bus überfahren und ich werde politisch völlig korrekt sein. Völlig korrekt. Denn ich habe eine E-Mail bekommen heute, dass wir tatsächlich ab und an über die Stränge schlagen. Und unser Podcast ist inzwischen Thema. Und das meine ich jetzt todernst. Thema bei der Süddeutschen Zeitung. Achtung, alle mal festhalten, Süddeutsche Zeitung. Also ich flippe aus. Ich flippe förmlich aus. Hinter den Kulissen ist es noch nichts geschrieben. Wir sind manchmal zu sexistisch. Wir sind nicht genderkorrekt. Und wir sind vor allem, und jetzt haltet euch fest, wir sind manchmal sexistisch. Ich habe, glaube ich, das ein oder andere Mal zu oft Penis oder Brust gesagt. Aber das ist mir egal, denn ich habe meinen alten Betreuer, meinen Sozialdienstleistenden, meinen persönlichen, also meine Stimme der Weisheit, die habe ich jetzt bei mir. Der Mann, der mich immer einbremst, Mike Stiefelhagen, guten Tag.
Wir sind doch voll lieb. Wir heißen zwar die Pille für den Mann, aber wir sagen in jeder Folge, wir sind für jeden, für jede, für alle euch da draußen. Wir freuen uns über jeden Hörer oder Hörerin, die wir bekommen. Wir sind wirklich ganz handsam und
ja, aber deswegen, die Journalistin, die da, also die das angefragt hat, ganz ehrlich, also die sieht aus, als also die Fortpflanzung als, kennt die
als,
nicht.
Als ob wir blöd, also Leute.
Fortpflanzung also, kennt wir die nicht Sprüche, und also ganz aber, ehrlich, nee.
Ja, also wir versuchen natürlich auch ein bisschen Entertainment hier reinzubringen in die ganze Nummer. Den meisten fällt das auf, viele missverstehen das vielleicht.
Ja, aber ganz ehrlich, ich habe die gegoogelt. Wenn du dir ein Stück Kohle in den Arsch steckst, hast du nach einer Woche einen Diamant.
Nein, Carsten.
Ernsthaft, ich bin auf Hass unterwegs.
Man kann sich auch mal vertun, ist ja alles in Ordnung.
Wer vertut sich hier? Ich habe mich mit der Wahl nicht vertan, mit dir das hier zu machen. Ich habe mich mit der Wahl nicht vertan. Also ich entschuldige bitte, wir sind immerhin nicht Howard Stern, wir beleidigen keine Minderheiten oder irgendwas. Wir machen einfach ein bisschen Entertainment.
Vielleicht geht es ihr ja besser, wenn sie unser neues Zeug im Merchandise-Shop abcheckt, weil.
Ja, die sieht auch so aus, als würde die mit Jogginghosen rausgehen.
Jetzt hör auf. Hey, nichts gegen Jogginghosenträger, das ist das Beste überhaupt.
Jogginghosen zu Hause ist cool, aber rausgehen, nein.
Natürlich, wir haben nämlich neue, mit denen könnt ihr auch rausgehen, ab sofort im Shop. Jogginghosen, Shorts und neue Designs bei Hoodies. Die ersten sind gerade schon weggegangen, weil wir es bei Social Media gepostet haben. Ich, und das mache ich jetzt wirklich völlig ernst, von allem Zeug, was wir anbieten, da sind echt viele coole Sachen dabei, sind diese Shorts und die Jogginghose mein absolutes Lieblingsstück. Die Dinger sind wirklich cool. Gerne mal abchecken, guckt es euch an, verschiedene Größen verfügbar. Hier erstmal am Anfang ein bisschen Werbung, aber die lohnt sich.
Ich dachte, am Anfang verteilen wir ein bisschen Liebe.
Du hast so angefangen mit irgendwelchen
Dissen. Ich sag den Namen nicht von Dissen. Der Dame, aber es reizt mich. Ich habe das auf der Zunge liegen.
Ach, Carsten, soll ich dich weiterreizen?
Soll ich mal beschreiben?
Nein, ich würde sie jetzt gar nicht hier weiter vorkommen lassen.
Also ich habe schon eine große Brille, aber die, also weiß
nein,
ich auch nicht.
Nein, komm, nicht noch eine Plattform geben. Ich würde dich lieber ein bisschen weiterreizen wollen, weil, Carsten, du musst ein Tippspiel langsam aufholen, ne?
Ach, ist mir egal. Ganz ehrlich, ich tippe mit Liebe. Ich gebe Liebe. Ich sage es einfach mit den Worten von Lionel Richie. Hello. Is it me you're looking for? Ich liege hinter dir, das ist mir egal.
Ja, aber gut, letztes Jahr hast du ja gewonnen, also ich muss ein bisschen
was gut machen. Ja, dann gewinne ich nächstes Jahr wieder. Vielleicht außerdem sind es noch 10 Wochen. Nun schalt mal einen Gang runter, mein lieber Freund.
Nein,
Inklusive Playoffs und Super Bowl, das schaffe ich noch.
Ich möchte ein bisschen genießen. Ich bin einmal vor dir. Ich möchte einmal auch diesen Triumph auskosten. Es steht 7-4 im Tippspiel insgesamt und wir haben jetzt ein Spiel ja schon am Spieltag.
Ja, für einen Arsch.
Ja, ich habe auch ein bisschen mehr von dem Spiel erwartet. Also es ging 25.
Ich bin wach geblieben, ganz ehrlich. Auf dem Papier las ich das geil und dann geht das Spiel los und ich habe gedacht, Teddy B kann's, aber irgendwie, also die Falcons.
Ich dachte
also
auch, es wird ein größeres Spektakel. Es geht 25-17 aus für die Falcons gegen die Panthers. Ich habe auch auf die Falcons getippt, du bist mit den Panthers gegangen. Ich dachte, es wird irgendwie, es war jetzt auch nicht schlecht, aber ich dachte, gibt mehr Bang. Aber irgendwie war es so ein Bänkchen, ich weiß nicht.
Es war nur so ein bisschen Bing, bing, bing.
Ja, weiß, das war nicht. Also war
gut, also sagen wir es mal so. Also die Falcons haben ihren Vollabsturz beendet. Also weißt ja selber, wie das ist. Man klebt ja auch an die Fensterscheiben so schwarze Vögel, dass da kein Vogel gegenfliegt. Die Falcons sind einmal komplett vom 28. Stockwerk los und sind einmal aufgeschlagen, haben sich jetzt neu sortiert und alles ist gut. So, also Absturz beendet. 6-7, 7-10, 3-3, 0-6, gut, kann man scoren und dann hast du 25 auf der Uhr. So.
Es war ein ganz wichtiger Sieg, ganz egal wie hoch der jetzt war, Division-Duell.
Obwohl, doch, warte, wir müssen was feiern. Wir müssen was feiern. Warte, Moment.
Das Steck ein, bring ein Bier, doppelt Cooler rum und ich weiß nicht, was er trägt.
Ja, denn Überleg mal, Sie haben Vorsprung über die Zeit gebracht.
Oh ja, stimmt.
Das müssen wir jetzt feiern.
Das muss ein komplett seltsames Gefühl sein für jeden Falcons-Fan da draußen, dass sie es wirklich geschafft haben, eine Führung über die Zeit zu bringen. Du hast vollkommen recht. Und das ja. in so einem wichtigen Spiel, weil Division-Duell und ich weiß nicht, ob der Abschluss jetzt beendet ist, ist der zweite Sieg. Matt Ryan sieht es so wie du, das kann jetzt der Schritt in die richtige Richtung gewesen sein, damit es jetzt bergauf geht. Das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt, weil sie das Spiel gewonnen haben und zwar nicht das große Spiel der Quarterbacks. Du hast es gerade ein bisschen angedeutet mit Teddy B, aber auch Matt Ryan. Kein Touchdown passt, nur eine Interception, ein Rating von 85,6. Also ich habe mir mehr Offensivspektakel gewünscht ja. im Spiel, als es dann war.
Ja, du, es war ein Spiel, wo ich sage, wäre ich mal besser ins Bett gegangen. Punkt. Also das kannst du dir morgens in der Zusammenfassung angucken. Und zwar nicht mal in der 40-Minuten-Zusammenfassung, sondern die Highlights. Das reicht. So. Zwei Sachen. Todd Gurley schafft es tatsächlich zu scoren, wenn er nicht scoren soll. Und er schafft es auch zu scoren, wenn er scoren muss. So. Also er kann, wenn er muss. Und er kann auch, wenn er nicht darf. So. Das sind die Punkte.
Julio Jones war auch ganz okay.
Ja, so.
Also der hat Julio auch ein Jones, okay. gutes Spiel gegeben. Ich weiß nicht, das also Offensivspiel der Panthers habe ich ein bisschen enttäuscht. Das Einzige, was ganz geil war, war der Flea-Flicker von Teddy B auf Samuel. Der war echt ganz schön gespielt. Und der Fake Punt über Jeremy Chin, den Namen solltet ihr euch eh merken, weil der wurde Rookie des Monats in der Defensive, ist ein Safety bei den Panthers und der war wieder eigentlich mit der beste Mann in der Defensive und dann eben auch beim Trickplay. Also der Junge macht Spaß, den dürft ihr euch gerne mal merken, weil wir noch nicht so viel über den gesprochen haben. Aber insgesamt war das von den Panthers zu wenig, die eigentlich schon ein paar gute Spiele dieses Jahr hatten, gegen schlagbaren Gegner, war nix.
Nö. War nix.
Also kann man mich so abstempeln, war leider
die zu wenig. Junge
das ist kein Hate gegen Fabienne.
Also die junge, ich hätte beinahe gesagt, die junge Hure, ich finde das immer so pervers. Der Typ heißt ja wirklich Jung Ho Ku. Also wenn du das falsch
im Amerikanischen... Alter, du redest gerade um Fabienne, bist du völlig welk?
Nein, überleg mal.
Oh mein Gott, ich dachte...
Das ist so hart. Je nachdem, welche Region du hast, also welchen Slang, Texas, etc. Es gibt Regionen, da heißt das, da klingt das wirklich wie Junge Hure Ko. Also Jung Ho Ku. So, für mich, ich hätte den, also, wow, geil, also Blankenship und er sind meine persönlichen Lieblingskicker. Die haben eine Zuverlässigkeit, das ist unglaublich. Ich habe gestern nur gesehen, Snap kommt, Holder stellt den Ball hin, ich denke, oh Alter, der steht völlig abbeltwatsch, das wird nix. Und dann im Kick dreht der das Bein noch ein Stück ein und kompensiert das. Das waren 5 bis 6 Zentimeter nur, dass das Ding falsch geneigt war. Trotzdem zimmert der das mit einer 100%igen Quote dadurch. Also Jung Ho Ku ist mein persönlicher Lieblingsspieler. Aus dieser Partie.
Aus dieser Partie. Ja, und ansonsten, ich glaube, die Panthers, auch wenn Mike Davis jetzt wieder nicht so schlecht war, die werden froh sein, wenn nächste Woche wieder Christian McCaffrey da ist, weil das auf jeden Fall ein Spieler ist, der in so Spielen dann nochmal mitentscheiden kann. Der hat dann doch ein bisschen gefehlt. Und die Falcons sind jetzt hinten dran, ne? Stehen 2-6, die Panthers 3-5, also nur noch ein Sieg Unterschied zwischen den beiden.
Wer hätte das gedacht?
War ein wichtiges Ding. Ich nehme nur mit, ich krieg einen Punkt. Du stehst bei 0 ja. aufgrund des Tippspiels. Jetzt hau mal rein in den nächsten Spielen.
Ich habe aber ein total süßes Bild gesehen von Fabienne übrigens, dass ihr Hund, also Emmas Liebhaber sozusagen, mit dem, also liegt mit dem Hintern zum Fernseher, als die Falcons in Führung gehen.
Ja, der macht's richtig.
Der hat's verstanden, der Kollege. So. Was haben wir denn jetzt noch auf dem Zettel? Also wir müssen tippen. Wir haben ganz viel Sprachnachrichten, wir haben News und wir haben immer noch eine freie Journalistin, die mich persönlich echt aufregt. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, wir können einfach mit dem ersten Spiel. Oder willst du eine Sprachnachricht erstmal abfeuern? Ich will dir ja nicht vorgreifen.
Ich würde einfach mal, wir tippen und dann spielen wir die Sprachnachrichten zu den passenden Spielen ab. Das überfordert mich jetzt technisch wieder. Vielleicht sollte ich mich einfach mal auch mal so ein Viertel lang als Netman bei RAN versuchen. Ich glaube, das wäre phänomenal. Das würde Geschichte schreiben.
Ich fände das lustig, ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist du. Ich tippe ja auch so wie so ein Terrorist. So, ich plane meine Anschläge sauber ordentlich durch. Also ich bin da nicht schnell im Tippen, aber das ist auch okay. Ich bin noch Kategorie Schreibmaschine, das funktioniert. Oldschool kommt immer wieder zurück. So. Mit welchem Spiel möchtest du denn anfangen,
liebe Leine? Oh, setz dir mal einen Tee auf und beruhige dich ein wenig, lieber
Karsten. Jetzt
komm. Nicht,
ich bin wütend. Aufregen. Ja. Und du weißt, wie ich bin.
Dann lass es am ersten Spiel raus, weil es perfekt für dich ist. Die Patriots spielen nämlich in unserem ersten Spiel, was wir tippen werden, gegen die Buffalo Bills. Ein richtig wichtiges Spiel für beide Seiten, weil die Bills zuletzt auch nicht überzeugt haben und die Patriots erstmal die erste Hiobsbotschaft
vorneweg. Warte, ich frage meine Assistentin. Warte mal. Emma. Emma liegt nämlich, das Bild muss ich gleich mal fotografieren hier. Ich habe ja, also ich darf das Spiel ja kommentieren bei ran.de und ich habe die ganzen Statistiken und alles Mögliche auf dem Zettel hingelegt, ausgedruckt und Emma liegt mittendrauf. Und ihr Kopf liegt eher auf der Bildseite. Also ich glaube, sie sagt sich, oh, das ist ein schöneres Tier, das mag ich, ich kriege auch ab und an Büffel, insofern ist alles gut. Ich bin gespannt, was diese Partie angeht, aber ich möchte dich nicht unterbrechen. Du als Patriots-Fan, als leidgeprüfter Patriots-Fan inzwischen, das kann man die letzten Jahre, konnte man sowas ja nicht mal im Ansatz erahnen. Geben Sie doch mal Ihre Einschätzung, junger Mann.
Ja, ich rede jetzt
übrigens Cleet Blackman, also der hat das Spiel in meinem Griff.
Ich wollte erstmal die erste Hiobs-Botschaft gerade vorneweg schicken, denn Julian Edelman wird ausfallen, also der nächste Spieler, der fehlen wird. Also so langsam kann man sich echt fragen, wer läuft eigentlich bei meinem Team noch da rum? Also es wird immer schwerer, irgendwelche großen Spieler zu nennen, weil mittlerweile fast nicht nur die zweite, sondern die dritte und vierte Reihe spielt. Es wird wirklich dünn. Und ja, die Bills haben zuletzt nicht so überzeugt und haben hier und da auch Federn gelassen und das als Büffel. Aber ich glaube, das wird nichts für die Patriots. Ich glaube wirklich, es wird die nächste Niederlage, es wird der nächste Rückschlag und deswegen tippe ich schweren Herzens in so einem wichtigen Spiel auf den Gegner, auf die Buffalo Bills.
Ui. Ja. Viel wichtiger, und das dürfen wir jetzt nicht außer Acht lassen, dazu haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht bekommen. Also, die Patriots verkünden laut, dass sie bis zur Trade-Deadline am 2. November für alle Angebote offen sind. Also das klingt ein bisschen wie bei Praktika, 20% auf alles, außer Tiernahrung.
So. Wer gutes Angebot, der kann gehen.
So, und dazu haben wir eine Frage, denn es kursiert einen in den amerikanischen Medien ein Trade-Gerücht und das finde ich abstrus.
Moin, ihr beiden, Roman aus Aalen hier. Was würdet ihr von einem Trade zwischen den Patriots und Seahawks DK Metcalf gegen Stephon Gilmore halten? Die Frage ist bei uns auf einem Seahawks Discord-Server entstanden und es gab natürlich direkt eine hitzige Diskussion. Ich persönlich finde ja, dass der Trade genial wäre, denn die Patriots hätten direkt eine Waffe, damit es nicht weitergeht mit dem Losing for Lawrence, was sie da praktizieren, und langfristig wäre DK natürlich eine echte Bereicherung. Die Seahawks brauchen in der Secondary Hilfe. Stephon Gilmore ist der beste Corner in der Liga. Und ein Defense mit Stephon Gilmore, Jamal Adams und Bobby Wagner hört sich verdächtig nach Legend of Boom 2.0 an. Aber was sagt ihr dazu? Macht weiter so, geiler Podcast. Ciao.
Oh shit, also erstmal ganz lieben Gruß, aber der Kollege ist ein bisschen auf dem Holzweg. Also nicht nur, es ist nicht die Legend of Boom, sondern Legion of Boom.
Ja, und ich glaube nicht.
Ja, das kann passieren, ist mir auch schon passiert. Aber ich glaube, also Carsten, vielleicht bin ich auf dem Holzweg, aber ich fände den Trade für beide Seiten nicht sinnvoll, ehrlicherweise. Also Stephon Gilmore erstmal spielt auch nicht sein bestes Jahr. Also ja, letzte Saison war er mit der beste Spieler in der Defense überhaupt, der beste Cornerback. Dieses Jahr tut er sich auch schwer und DK Metcalf hat ja den mega Lauf gerade. Bei dem, abgesehen von diesem einen Touchdown, den er verkackt hat, spielt er ja eine Monster-Saison. Und nur weil die Patriots dann einen super Receiver holen würden, lösen sich ja nicht alle Probleme in Luft auf. Also es ist ja nicht so, dass du sagst, du holst einen Receiver und die Offense läuft. Ja, das ist ein ziemlich einfacher, falscher Gedanke. Und ich glaube, auf der anderen Seite, die Seahawks, also klar, ein starker Cornerback wäre super, aber warum sollten die jetzt ihren DK Metcalf, den alle abfeiern, der mit Lockett und Wilson mega funktioniert, warum sollten sie den traden?
Also ich verstehe den Lösungsansatz. Du kannst natürlich für einen Gilmore jetzt ordentlich was rausholen. Ich finde, das Zeichen, was die Patriots setzen, zu sagen, ja, wir können über jeden sprechen, ist schon mal der grundsätzlich falsche Ansatz. Das unterstreicht so nach dem Motto, ja, die Messe ist gelesen, der Drops ist gelutscht, also Saison ist um. Also wer will hier noch weg, der darf jetzt noch weg.
Finde ich anders.
Ich finde es den falschen Ansatz. Wieso?
Aber ist es nicht
was
so,
vermittelt das denn für dich?
Naja, für mich vermittelt es einfach, dass keiner geschützt ist, dass jeder Leistung bringen muss, weil sonst kann er gehen, weil du einfach einen Rebuild machen musst. Du siehst ja eine Mannschaft, die braucht einen Rebuild, der über mehrere Saisons geht. Deswegen stehen sie jetzt 2-4 und nicht mehr so wie die letzten Jahre, weil er einfach in mehreren Mannschaftsteilen dich neu aufstellen muss. Und wenn du dann eben hier und da auch einen guten Spieler abgeben musst, um dann zum Beispiel mehrere Picks einzusammeln oder was auch immer, um einen vernünftigen Rebuild zu machen, dann ist das sinnvoll. Haben zum Beispiel die Dolphins ja auch gemacht, dass sie Picks gesammelt haben, um sich dann neu und besser aufzustellen, was bisher, finde ich, auch ganz gut gelungen ist. Also nur weil du sagst, jeder beim richtigen Angebot, können wir drüber reden, ist es für mich kein fatales Signal. Die Frage ist dann nur, was machst du dann? Also wenn du dann ein Angebot bekommst, dann musst du ja nicht gleich hergeben, nur weil du ein Angebot bekommst. Du kannst nur drüber reden. Wenn das Angebot mega ist, dann vielleicht. Wenn das Angebot aber nicht ausreichend ist, sagst du, nee, unser Superstar Gilmore oder wer auch immer bleibt bei uns. Also ich finde, das per se zu sagen, wir reden über alles, je nachdem, was das Angebot ist, finde ich kein schlimmes Signal, solange dann eben der Trade im Nachhinein noch passt. Deswegen, ich bin da noch relativ entspannt als Fan.
Süß, ich bin da relativ entspannt als
Fan. Ja, als ob Bill Belichick, also als ob der sich da verarschen lässt.
Nein, pass auf. Es ist aber trotzdem, also ja, ich verstehe deine Denke, aber als Spieler ist es so dieses Jahr, Alter, ganz ehrlich, glaub dir nicht mehr dran, dass wir irgendwie das Ruder noch rumreißen, was soll das? Lasst uns doch zusammen irgendwie als Team das Ganze zu Ende bringen, wir kriegen das hin, wir können das Ruder noch rumreißen, irgendwas in der Art. Ist natürlich dann hart, wenn du dann feststellst, mir egal. So, also das, ich weiß nicht, ob die Aussage gut war, aber um auf unsere Sprachnachricht zurückzukommen. Mhm. Warum soll ich als General Manager, und dieser General Manager der Seahawks ist für mich sowieso einer der geilsten seines Fachs. Also was der in den letzten Jahren zusammengebastelt hat, ist für mich tatsächlich geil. Also es macht einfach Spaß. So, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben einen extrem guten Receiver, den wir nicht in der ersten Runde, sondern wo viele gesagt haben, oh, lasst mal die Finger davon. Den haben wir geholt. So, der funktioniert. Der funktioniert so gut, dass er tatsächlich, und denk mal, Bubba Baker kann da, glaube ich, ein Lied von singen, der Typ spielt from whistle to whistle, also vom ersten Moment bis zum letzten Moment. Der Typ ist eine Granate. So, warum soll ich den hergeben? Stephon Gilmore, ja, ist für mich so ein mediales Phänomen. Das ist schon einer der geilsten Cornerbacks, aber es ist nicht mit Abstand der geilste Cornerback. Da gibt's dann einen White bei den Bills, die sind relativ dicht beieinander, meiner Meinung nach. Wir haben es letztes Jahr thematisiert, da haben Mike und ich uns auch drüber immer wieder im Podcast ausgelassen, wenn Gilmore dann tatsächlich mal verkackt hat, wie die Gegenspieler das abfeiern und so weiter und so fort, via Social Media, weil er halt nicht tatsächlich eine hundertprozentige Quote hat, die kannst du auch als Cornerback nicht haben. Du bist der Held, wenn es klappt, wenn es nicht klappt, bist du der Depp. Aber die Kategorie Gilmore, Ramsey, Tre'Davious White, Marlon Humphreys, Marshawn Lattimore, Casey Hayward, Jay Alexander und Darius Slay und klar, dann kommt so Richard Sherman, der ist jetzt schon ein bisschen älter und Patrick Peterson auch, Marcus Peters nicht zu vergessen, Byron Jones von den Dolphins, das sind meiner Meinung nach so die 10, 12, über die du sprechen musst, wenn du über die besten Cornerbacks sprichst. Das ist es aber nicht wert. Das ist es nicht wert. Wenn du überlegst, was in der nächsten Draft, da kommen richtig geile Secondary-Spieler aus dem nächsten College-Jahrgang, da würde ich als Seahawks, ey, ganz ehrlich, da würde ich nicht mal unter Androhung von Waffengewalt würde ich diese Unterschrift unter diesen Vertrag setzen.
Ja, und ich würde es als Patriots genau andersrum machen. Ich würde nicht mal unter Androhung von Waffengewalt den Deal eingehen und Metcalf davor holen, weil ich genauso argumentieren kann, dass es ja viele gute, junge Receiver auch gibt. Du siehst ja allein die Receiver-Class dieses Jahr, dass du genauso gut auch einen jungen, guten Receiver draften kannst und dafür nicht einen großen Trade machen musst. Also deswegen meine ich, ich würde für beide Teams sehe ich den Trade nicht tatsächlich. Ich finde, die können genauso gut weiterfahren mit den Spielern, den sie haben und den Rebuild anders gestalten Form der Patriots. Also ich verstehe den Gedanken, es ist cool, über sowas zu diskutieren, aber ich würde ihn beiderseitig nicht eingehen. Ist aber auch nur meine persönliche Meinung.
Es ist natürlich aber auch ein Problem, wenn du überlegst, wie viele Draftpicks an welcher Stelle haben rein theoretisch, also projected, wo würden die Patriots picken, wie viel hätten sie denn? Da macht es schon Sinn, wenn du rechts und links des Feldes mal guckst, aber ich glaube nicht, dass du jemanden hergibst und sagst, ja, du, also da machen wir jetzt Ausverkauf. Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, sie werden sich den einen oder anderen noch irgendwie mal gucken, ob sie irgendwas loswerden können. Es macht aber keinen Sinn. Und auch die Trade-Gerüchte jetzt in Cam Newton zu den Dallas Cowboys, wo ich denke so,
also ich glaube, also eine jetzt? Sache würde ich schon sagen, ich glaube, wenn die Patriots irgendeinen Spieler wegtraden von ihren besseren Spielern, dann nur gegen gute Picks und nicht gegen andere Namen. Ich glaube, wenn, dann sammelst du natürlich Draftpicks, wobei wir dann auch hier diskutieren müssen, und das wird die Folge jetzt ein bisschen sprengen, wie viel sind die Draftpicks demnächst wert aufgrund der aktuellen Situation, hast du ja keine vernünftige Scouting- oder College-Möglichkeit, die Spieler genauso zu scouten, wie du es die Jahre davor gemacht hast. Was ist dann in der Erstrunde? Ist der Erstrunden-Pick genauso viel wert wie die Jahre zuvor? Also alles schwierig zu bewerten. Aber ne, wenn Belichick sagt, jeder ist verhandelbar, mal gucken, was passiert. Das ist eine spannende Geschichte für jeden Patriot-Fan. Ich glaube trotzdem, um aufs Tippspiel zurückzukommen, und das ist ja auch das Ex-Team von Stephon Gilmore, die Bills. Ja. Ich glaube leider, da geht New England knapp, aber sie werden untergehen.
Ja. Da bin ich bei dir.
Leider.
Da bin ich bei dir. Also ja, die Bills sind ein bisschen in der letzten Zeit unter ihrer...
Ey, gegen die Jets waren die kacke. Also,
das steht außer Frage, die waren nicht nur kacke, die waren beschissen. Also das war nicht...
Das war was anderes.
Ja, Kacke ist so knapp unter Durchschnitt. So. Aber beschissen ist so richtig so, Alter, was macht ihr da? Was mich gerade sehr irritiert ist, ich habe hier, also ich sage den Namen jetzt nicht, ihr wisst schon, dieses Ding von Amazon, das auf die Stimme reagiert. Immer wenn ich schimpfe, wird Alexa. Dieser Ring blau. Komisch. Gut, wahrscheinlich wird sich diese Journalistin investigativ in mein System eingehackt haben und hört hier jetzt die ganze Zeit zu. Aber das Schöne ist ja, sie hört ja auch Mike zu. Insofern haben wir jetzt beide getippt und wir haben jetzt beide gesprochen. Und ich sage eins, ich glaube, die Bills werden nicht sehr, sehr, sehr deutlich gewinnen, aber sie werden halt am Ende als Sieger vom Platz gehen.
Die nächste Partie, die Tennessee Titans, stehen 5-1 und spielen gegen die 1-5-1 Cincinnati Bengals. Und auf dem Injury Report gibt es schon wieder ein paar prominente Namen auf beiden Seiten. Also bei den Titans Jadeveon Clowney, Jonathan Joseph, aber auch AJ Brown. Bei den Bengals vor allem lese ich da Joe Mixon. Das könnte natürlich wehtun, wenn der wieder ausfallen sollte. Was tippen wir, Carsten?
Also pass auf, ich habe ja gestern schon in der Webshow das Fantasy-Team zusammenstellen dürfen für RAN.de. Meine Wahl war ganz klar. Rushing Attack Derrick Henry. Du läufst gegen die Bengals Defense. Die ist jetzt nicht so geil. Die ist okay, aber die hat halt teilweise hier eine Speerspitze, da eine Speerspitze, aber sie offenbart die ein oder andere Schwachstelle. So. Klar hast du in der Secondary mit Logan Wilson einen sehr, sehr guten Rookie, also schon 2 Interceptions, das ist wirklich gut. Du hast mit Carl Lawson einen guten Pass-Rusher, 3,56, aber du hast halt tatsächlich nicht diese Breite, dass du sagst, okay, wir können das schaffen, was einige Teams vor uns auch schon geschafft haben, wir können Henry aus dem Spiel nehmen. Und wenn du Henry nicht aus dem Spiel nimmst, der kommt von einer beschissenen Partie zurück letzte Woche. Das war für seine Verhältnisse war das nicht so geil. Also letzte Woche waren 75 Yards, ein Touchdown, ja, das ist toll. Das wird auch auf der Titans-Media-Seite total abgefeiert. Das ist das fünfte Spiel mit 75 Yards plus, aber du weißt, wie Sir Stiffarm ist. Also wenn das nicht dreistellig ist, dann ist das kein guter Arbeitstag. Ich glaube, der wird ziemlich, ziemlich aggressiv an die Sache rangehen und genauso AJ Brown hat 6 Catches gehabt. Also die Offensive der Titans funktioniert und die Defensive sowieso. Deswegen glaube ich tatsächlich, Burrow wird ein Spiel machen, was okay ist. Das wird wieder ein paar Lichtblicke haben, dass du sagst, ja geil, das macht die nächsten Jahre bestimmt Bock bei den Bengals. Aber die Bengel kriegen auf den Kopf.
Also, du hast mit allem recht. Du hast mit allem recht, aber ich muss dieses Tippspiel ja irgendwie offener gestalten. Ich will ja nicht irgendwie dich komplett...
Kannst du ruhig, das ist doch völlig in Ordnung. Ich tippe
Die Bengals gewinnen das. Die Bengals gewinnen dieses Spiel gegen die Titans, weil Joe Burrow einfach alles machen wird. Der wird zum Touchdown laufen, der wird Touchdowns werfen, der wird einen Flickflack machen. Joe Burrow wird dieses Spiel für die Bengals gewinnen. Egal, ob Joe Mixon verletzt ist oder sonst irgendwer. Burrow, in Burrow we trust. Ich sag, die Bengals gewinnen dieses Spiel gegen die Titans. Es wird die zweite Niederlage in Folge für Sir Stiffarm und Ryan Tannehill. Boom!
Ja, das kann man mal so machen.
Ja, du hast mit allem recht. Also eigentlich müsste es sogar ein
du
deutlicher...
Du hast Lack gesoffen. Deine Erkältungsmedizin. Du sollst dieses Vic Medi-Night nicht trinken wie Kurze am Morgen. Das geht nicht.
Es müsste eigentlich ein deutlicher Sieg für die Titans werden. Aber ich glaub, die unterschätzen die Bengals. Der Burrow macht das. Die gewinnen das. Irgendwie.
Oh, ich sag noch
schon sehen.
Grippostat, Aspirin plus C und das alles aufgelöst in Vic Medi-Night in so einem kurzen Glas. Das ist nicht cool, Diggi. Ehrlich nicht.
Nein, ich muss ja auch mal an die Bengals-Fans da draußen Grüße an Sleeping Dogma. Die werden das machen, die Bengals.
Es gibt Bengals-Fans?
Ja, es gibt Bengals-Fans. Sleeping Dogma ist ein treuer Hörer von uns, der ist ein ganz, ganz großer
Bengals-Fan. Den hast du schon oft erwähnt, aber das ist dann der eine in Deutschland oder gibt es da noch zwei?
Dann habe ich halt mal Liebe für den einen in Deutschland. So, wenn es noch jemanden, also wenn es 2 oder 3 weitere gibt, gerne melden. Aber ich glaube, komm, ich tippe auf die Bengals, lass mich doch.
Ja, du kannst machen, was du willst.
Oh, nächste Partie ist geil. Die Las Vegas Raiders gegen die Cleveland Browns.
Und er sagt Las Vegas Raiders. Endlich ist es bei ihm angekommen. Bei mir nämlich auch. Also ich habe noch wochenlang immer gesagt Los Angeles, aber es sind halt die Las Vegas Raiders. So, und jetzt bin ich ehrlich gesagt hin und her gerissen. Also, die Las Vegas Raiders treten an gegen ein Team, was 37-34 gegen die Cincinnati Bengals gewonnen hat. Das war jetzt nicht unbedingt berauschend, was die da gemacht haben. Auf der anderen Seite hat Baker Mayfield mal kurz gezeigt, Alter, ich bin doch ein ganz geiler Magger. Ich kriege das am Ende noch gedreht. So, jetzt hat er also Vollgas gegeben. Auf der anderen Seite ist jetzt OBJ raus. Das ist für alle OBJ-Fans doof. Ist es aber für den Lockerroom vielleicht eine Beruhigung? Ist jetzt eine These, die ich einfach mal so hinstelle. Das ging ja jetzt schon wieder los die letzten Wochen mit, ja, also mecker. Ich glaube, die werden sehr fokussiert und sehr orientiert an die Sache rangehen. Defense-technisch, geilste Katze, die momentan im Sack-Bereich rumläuft, Myles Garrett, 9 Stück. Ja. Auf der anderen Seite, die Raiders mit ihrer O-Line, sehr angeschlagen, einige waren im Covid-Protokoll. Richie Incognito ist raus, schon seit Anfang der Saison. Das wird ein Schlachtfest. Das wird definitiv, also Derek Carr wird sich frönen wie sein Bruder David Carr. Und jetzt kommt eine unauffällige Werbung fürs Buch, pass auf. Kriege ich hin. Wie sein Bruder David Carr, und wenn ihr wissen wollt, warum und warum David Carr mehr Rasen gefressen hat als jeder andere, als ja eigentlich eine Kuh in Texas, sollte sich das Buch Die Pille für den Mann kaufen. Übrigens auch bei uns im Shop zu bekommen, nicht nur bei Amazon oder Thalia oder wo auch immer, sondern natürlich auch bei uns im Shop. Gibt's ab Montag. Montag kommt's raus.
Ich bin schon ganz aufgeregt.
Ich auch.
Das ist ziemlich geil. Also Raiders-Browns finde ich auch, es wird eine enge Partie. Ich glaube schon, dass der Ausfall von OBJ
sportlich ist es ein Schlag ins Kontor, definitiv.
Ja, ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob da so ein Lockerroom-Problem ist. Also es gibt ja auch Spieler, die ihn sehr gerne mögen, wie Jarvis Landry und so weiter. Ich glaube schon, dass er gar nicht so negativ innerhalb der Mannschaft gesehen wird, wie von manchen Fans da draußen. Ich bin mir bei den Raiders nicht so sicher, weil gegen die Bucks sind eines der stärksten Teams der NFL, aber da sahen sie echt schlecht aus. Davor die Woche sahen sie echt gut aus gegen die Chiefs. Also aus den Raiders werde ich hier und da nicht so ganz schlau. Und die Browns haben deutlich gegen die Steelers verloren und du hast es schon gesagt, gegen die Bengals war das jetzt nicht, das war ein Last-Minute-Win. Ich glaube an diesen Baker-Mayfield-Circle. Ich glaube, dass er ein Riesenspiel letzte Woche gemacht hat und jetzt wieder abkacken wird. Deswegen, ich glaube wirklich, dass die Raiders und Gruden es schaffen werden, Mayfield und Co. zu ärgern und tippe deswegen auf die Las Vegas Raiders.
Ich bin wild heute, ne? Wow. Ich habe jetzt bei Tars mir ja eine Atemschutzmaske von den Raiders bestellt. Und ich liebe das Logo. Ich liebe Gruden. Gruden ist mein absolut, ich mag diesen Mann. Und ich freue mich drauf, so wie es aussieht, schnell mal ein Holzklopfen, ich darf ja nicht zu viel verraten, aber ich glaube, ich sehe den nächstes Jahr für eine längere Zeit. Ich freue mich tatsächlich auf, wenn die Raiders sportlich erfolgreich sind. Aber ich glaube tatsächlich, Baker Mayfield, der muss ja auch mal irgendwann statistisch diesen Kreis aufbrechen. Es kann ja nicht immer eine Woche geil, eine Woche scheiße sein, weil dann gehst du immer 8-8. Das ist ja völlig abstrus. Das geht ja nicht. Also deswegen glaube ich tatsächlich, Kevin Stefanski wird irgendein probates Mittel finden, speziell defensivtechnisch, um Derek Carr zu zeigen, wie sich sein Bruder gefühlt hat bei den Houston Texans, als er gefühlt bei jedem zweiten Spielzug in die Erde eingearbeitet wurde. Deswegen glaube ich tatsächlich an die Browns.
Okay, trage ich ein. Ich glaube auf jeden Fall, es wird ein sehr enges Spiel. Also auch da, es riecht ein bisschen nach Overtime. Es könnte auch wirklich bis zum letzten Kick spannend werden. Ich trage ein.
Kicken wäre da das Motto. Achtung, das auf der einen Seite haben wir Cody Parkey, den kennt ihr noch, den Namen.
Double Doink.
Double Doink. Double Doink hat aber tatsächlich dieses Jahr echt eine ganz gute Quote. Also 22 von 23 PATs hat er hingekriegt und 8 von 8 Field Goals. Kann man machen.
Boah, bisher waren wir uns immer uneins beim Tippen, außer bei den Bills.
Auf der anderen Seite aber auch
die Patriots. Das hart.
Daniel Carson auch nicht schlecht. 13 von 14, das weiteste aus 57.
Ich finde es geil, dass wir immer gegeneinander getippt haben, außer bei den Patriots. Da waren wir uns einig, dass sie verlieren.
So. Ja, wir tippen jetzt nur gegeneinander. Ist mir scheißegal.
Gut, nächste Partie. Die Colts gegen die Lions. Oh. Colts stehen 4-2, die Lions stehen 3-3. Konnten zuletzt mal endlich ein paar Spiele gewinnen gegen die Falcons und gegen die Jaguars. Und bei den Colts, sie haben gegen die Bengals gewonnen zuletzt, aber auch das nur mit 4 Punkten Unterschied. Gegen die Browns verloren.
Und die Lions haben gegen Atlanta gewonnen. Also, das ist so eher Not gegen Elend.
Ja. Und ich glaube an Elend. Ich sag, die Lions gewinnen.
Also Frank Reich und Matt Patricia stehen 0-0. Die haben noch nie gegeneinander gespielt. Matthew Stafford 127 von 204. Okay, Adrian Peterson. Naja, gut. Der mit dem Rollator bist du halt auch nicht so fit. Das muss man, kommst auch nicht so weit. Das muss man also sagen. Auf der anderen Seite, Jonathan Taylor ist ein Rookie. Funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Ich würde jetzt mal auf die Defense achten. Auf der einen Seite bei den Detroit Lions, also wer Romeo mit Vornamen heißt, also der kann ja nur Liebe geben. 4-6. Romeo Okwara. Auf der anderen Seite Justin Houston. Houston, wir haben ein Problem. Ich bin mir ehrlich gesagt bei diesem Spiel nicht so sicher. Hier spielt allerdings mein absoluter Lieblingsspieler der NFL. Den habe ich schon im College geliebt, weil er einfach, der sah aus wie, Ich weiß auch nicht, wie ein 12-Jähriger, dem die Sportbrille zu groß ist, der bei jedem Mal irgendwie, ich mag den. Rodrigo Blankenship, der Kicker der Colts, hat zwei Sachen. Er hat eine geile Sportbrille. Der sieht wirklich aus wie ein kleiner Junge, der immer, weißt du, mit dem Ring oder dem Mittelfinger die Brille hochschiebt, bevor er kickt. Ich finde das so lustig. Und du weißt ja, ich bin ja bekennender Lego-Fan. Als er gedraftet wurde, ist er nicht rangegangen, weil er gerade ein Lego-Set zusammengebaut hat. So, macht ihn schon mal extrem sympathisch. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass Rodrigo Blankenship ein gutes Spiel machen wird. 16 von 18 Field Goals, 63. Alter, weißt du, was das für ein Bums im Bein ist? Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und ich glaube tatsächlich an die Offense von Frank Reich. Und die Defense sowieso. Aber an die Offense glaube ich auch. Deswegen sage ich jetzt mal Indianapolis. Ich tippe auf die Colts. Alter, was nehme ich eigentlich?
Das könnte am Ende echt so werden, dass einer von uns 8 Spiele richtig hat, ein anderer nur 1 oder so. Wenn jeder jetzt unterschiedlich tippt. Okay, ja. Du sagst die Colts, ich sag die Lions. Ich glaube auch, es wird ein enges Spiel auf jeden Fall. Die Teams ähneln sich sehr in den Stats, auch was Offensive und Defensive angeht. Wird eine enge Nummer.
Kommen wir jetzt zur Partie von Alex Kemp. Jetzt sagt ihr, warte mal, wer ist denn Alex Kemp? Alex Kemp ist der Schiedsrichter der Partie Vikings gegen Packers. Und das ist Hass drin.
Ja, ich bin am Überlegen, in welchem, also haben die Vikings eine Chance? Was müsste passieren? Also Dalvin Cook ist schon wieder questionable. Das wird wehtun auf jeden Fall. Beide Corners sind questionable, Hughes und Hill. Bei den Packers wiederum EQ leider auf dem Injury Report ist questionable.
Schon wieder. Also er kam ja erst vom Injury Report zurück, also von der IR zurück. Ist nicht sein Jahr, glaube ich.
Carsten, die Vikings gewinnen.
Alter, jetzt ist völlig klar. Jetzt ist es völlig klar. Der Mann, du hast das falsch verstanden. Du sollst dieses Vic Vapurup, was du dir eigentlich auf die Brust schmierst, das sollst du nicht irgendwie essen als you Brotaufstrich. Like was Kirk ist bei dir Cousins. Schiefgelaufen?
Kirk Cousins, mein absoluter Lieblingsquarterback, wird dieses Spiel bisher 11 Touchdown-Pässe, 10 Interceptions. Damit vorbei. Ja, jetzt gibt's keine Interceptions, sondern schöne Touchdown-Bälle. Kirk Cousins wird das machen. Die Packers werden die Vikings brutal unterschätzen. Brutal unterschätzen. Egal, ob Dalvin Cook spielt oder nicht. Die Vikings gewinnen das. Es wird der zweite Saisonsieg.
So, das musste jetzt sein. Also jetzt ist eins völlig klar. Ich weiß nicht, wer da am Ende des Mikrofons sitzt. Sind Sie's? Sie freischaffende Journalistin, die einen Artikel über Podcast...
Dass dich das so ärgert, jetzt hör mal auf damit. Jetzt lass dir mal ein Fell wachsen.
Ich lasse mir doch keinen unten rum oder was?
Mir egal wohl.
Merk bestimmt nicht, hör mal. Der macht drei Gleite übers Ei. Wie kann man
denn da auf die Packers tippen? Als ob die Packers, die 5-1 stehen, gegen die Vikings, die 1-5 stehen, gewinnen. In welcher Welt?
Ja, in welcher Welt mag ein Aaron Rodgers ein Spiel gegen eine nicht unbedingt gute Offense, wo er regelmäßig auf dem Feld steht, gewinnen? Das ist völlig utopisch und völliger Schwachsinn. Ja, nee, natürlich. Und The Darius Smith mit 6-6, der wird auch nicht Kirk Cousins vergenusswurzeln. Nein, natürlich nicht. Und Jair Alexander oder Chanton Sullivan werden auch nicht die Bälle abfangen. Das ist völlig klar.
Absolute No-Names.
Und na, völlig, entschuldige bitte, wer ist das schon? Und dieser Mason Crosby mit seinen Field Goals 49.9 von 9 gemachte. Nee, das ist völlig klar. Auf der anderen Seite Dan Bailey, 6 von 8.
Ja, Legende.
Auch die volle, also eine volle Trefferquote hat der
Bailey
Typ.
Bailey trifft alles.
Es läuft. Nee, wirklich, bin ich völlig bei dir, dass die Vikings das wieder verkacken werden. Und dementsprechend sage ich die Packers. Du bist doch, ey, da hast doch Lack gesoffen.
Nein, ich glaub, das wird der Spieltag der Überraschung. Ich glaube, die Wikinger,
ja.
Skull, ja. Werden die?
Skull. Ja, Skull. Das ist das Problem. Skull. Du hast doch die Nacht durchgemacht. Du hast gesagt, alles klar. Ab jetzt ist hier wieder Lockdown, tralala. Ich mach mal alle Kneipen in meinem Stadtviertel. Dann warst du plötzlich bis unter Föhring raus und bist heute Morgen mit 8,5 Atü im Turm nach Hause gekommen.
Ja, war schön mit Bambi. Okay, also ich
sag die Weiche. Bambi ist noch unterwegs, oder?
Bambi, und den hole ich gleich ab.
Also, du, Bambi ruft an, ich stehe hier in Nürnberg, holst du mich mal ab? Ich weiß nicht, bis ich hier hingekommen bin.
Oh, shit. Nein, du wirst schon sehen. Wir werden am Montag sprechen und wirst dich entschuldigen, wie du da auf die Packers tippen konntest.
Ja, natürlich. Zum nächsten Spiel. Jets gegen Chiefs haben wir übrigens eine Frage.
Ich kann nicht auf die Jets tippen. Also.
Nee, wir haben hier erstmal eine Frage. Hör sie dir doch erstmal an.
Entschuldigung.
Moin Jungs, Nico aus Köln hier. Ich habe eine Frage zum Spiel Chiefs gegen Jets. Und zwar der höchste NFL-Sieg der Geschichte beträgt 73-0. Das ist vielleicht ein bisschen hoch, weil in der aktuellen Zeit dann auch halt viel Zeit runtergelaufen wird. Aber auf Platz 5 der höchsten Sieg in der NFL-Geschichte, gibt es übrigens auf RAN, ist ein Sieg mit 55 Punkten Vorsprung. Und meine Frage ist, glaubt ihr, dass die Chiefs gegen die Jets in die Top 5 kommen können, was die höchsten Siege der NFL-Geschichte angeht, sprich mit 55 oder mehr Punkten gewinnen? Danke, macht einen super Job, weiter so, ciao, ciao.
Alter, der ist ja noch mehr auf Bussis unterwegs als wir. Alter, das ist hart. Wenn du jetzt schon sagst, das wird das höchste Ergebnis ever, 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 das ist aber mal, ui, das ist immer mal Hasspredigt. Sollten wir ganz kurz drüber sprechen. Wir haben allerdings noch eine Sprachnachricht. Das können wir dann alles in einem vergewursteln hier. Warte mal.
Monsinger Carsten, Monsinger Mike. Frage, denkt ihr, dass ein Einsatz von Le'Veon Bell bereits am Wochenende in der Partie Chiefs gegen Jets in Frage kommt? Was würde aus eurer Sicht dafür, schräger dagegen sprechen? So, sollte unter 30 Sekunden sein. Dank an euch, das literarische Football-Podcast-Duett. Bleibt weiter so wortgewandt und lasst kein Wortschlammitzel aus. Bussis vom Niederrhein, euer Tosi.
Oh, das ist eine liebe Sprache. Der
war jetzt gewesen. Aber.
Bussi zurück, ey, dankeschön.
Diggi, das war jetzt rhetorisch, war das sehr gewandt. Da werde ich neidisch. So, brechen wir es runter. Die Jets haben tatsächlich, Achtung, mal in glorreichen Zeiten, zum Beispiel 1986, die Dolphins geschlagen mit 51-45 in Overtime. Also auch die können rein theoretisch guten Football spielen. Also ein paar Jahrzehnte ist es schon her, aber sie könnten es. Ich glaube, mit Adam Gase werden sie es nicht hinkriegen. Ich glaube wirklich, die Liste, ja, 63, 70, also im Schnitt, wenn eine Partie 63 zu irgendwas ausgeht, dann ist das tatsächlich gut. Also in der Zeit übrigens in den 80ern hatten das die Jets auch geschafft. Also mit, nur damit die Jets auch mal ein bisschen Liebe kriegen. 62-28 haben die Jets damals 1985 die Buccaneers geschlagen. Das höchste tatsächlich, was ich jemals gesehen habe, habe ich mir Real Life angeguckt, fand ich absolut phänomenal. Es ist ein ganz altes Spiel, aber das war halt noch in der Zeit, als Passing Offense nicht wirklich so extrem gut funktioniert hat. Die Rams gegen die Colts 1950. Nochmal ein kleiner Hinweis, falls ihr solche Sachen mögt, solltet ihr euch tatsächlich das Buch Die Pille für den Mann kaufen. Denn auch da gibt es ein Kapitel über die abstrusesten und lustigsten und vielleicht merkwürdigsten Spiele der NFL-Geschichte. Werbung zu Ende. So, die Chiefs in ihrem momentanen Zustand bräuchten einen Le'Veon Bell nicht. Aber nimm dir mal einfach folgende 10 Sekunden, Mike, und stell dir Folgendes vor. Der Le'Veon Bell, der ist nicht unbedingt gut auf Adam Gase zu sprechen. Der Le'Veon Bell steht im Lockerroom und Andy Reid geht zu ihm und sagt, pass mal auf, du kriegst im ersten Viertel 8-mal den Ball. Davon will ich 2-mal, dass du brutale Stiff-Arm-Läufe à la Sir Henry hinlegst. Ich möchte, dass du die komplette Defense erniedrigst. Das ist dein Ex-Team. Die haben dich weggegeben. Adam Gase, der Headcoach, hat gesagt, du bist eine Pfeife. Kannst du einfach jetzt mal rausgehen und es ihm mal zeigen? Der Typ ist vorm Warm-up, ist der schon auf dem Platz. Der zieht da schon seine Kreise. Der ist heiß.
Ich glaube auch, egal wie verrückt ich heute getippt habe, also ich kann nicht auf die Jets, also das ist ja wirklich lächerlich. Ich glaube, es wird ein deutlicher, sehr deutlicher, ich glaube, es wird ein übertrieben deutlicher Sieg. Ja. Ich glaube, dass Bell auch spielen wird. Ich glaube auch, dass Bell sogar einen Touchdown erzielen wird. Bin sehr auf die Celebration gespannt. Ich tippe nicht nur auf die Chiefs, sondern ich tippe auf einen also absoluten Blowout. Ich sag mal 52-6 für die Chiefs.
Und für diese Statistik, Freunde da draußen, ich würde ganz gerne mal eine Sache zusammenfassen. Harrison Butker hat 19 von 24, das ist jetzt nicht unbedingt eine geile Quote, aber hört nochmal genau zu, 19 von 24 Extrapunkten gemacht. Auf der anderen Seite, Ficken, das war jetzt nicht so häufig mit dem Ficken in New York, 6 von 6 Extrapunkten. Sagt das ein bisschen was über die Offensivqualität dieses Teams aus? Ich glaube schon, 6 von 6 Extrapunkte.
Mann, dann sind noch mit die besten Spieler alle auf dem Injury Report als questionable, also Breshad Perriman, Jameson Crowder, Sam Ficken, Bradley McDougald und Frank Gore, alle wissen nicht, ob sie spielen können, wollen, was auch immer. Also ich glaube, das wird eine ganz, ganz dunkle Nummer. Wenn nicht, wäre es krass, aber ich glaube halt wirklich, die
Chiefs... Ey, jetzt hör auf, also wenn du das jetzt tippst, dann
hör auf. 52-6 werden die Chiefs gewinnen, Bell macht mindestens einen Touchdown, die könnten auch mit der vierten Reihe spielen, die Jets haben keine Chance.
So.
Du sagst auch Chiefs oder sagst du Jets?
Ich sage definitiv Chiefs. Ich sage vor allem, achtet auf Chris Jones. Chris Jones wird, glaube ich, mit Sam Darnold Ping-Pong spielen. Oben rum, unten rum. Der wird ihm einfach echt wehtun. Das wird nicht cool. So, wen wir wahrscheinlich relativ selten sehen werden, ist Tommy Townsend. Nicht zu verwechseln mit Pete Townsend. Das war der Sänger von The Who. Tommy Townsend ist der Panther der Kansas City Chiefs, ein Rookie. Und der hat wirklich Bums im Bein, einfach mal verglichen. Der auf der anderen Seite, sein Gegenüber ist auch Rookie, Brandon Mann, der 45,3, das ist schon okay, aber 48,5 mit einer extrem guten Treffergenauigkeit, das, also speziell im Bereich 5 Yards minus, setzt er die Dinger echt gut, da landen die, da bleiben die liegen. Der hat einen guten Backspin, der Kollege, also ich glaube, den werden wir nicht so oft sehen. Ich glaube, wir werden Chris Jones oft sehen, wir werden garantiert Tyrann Mathieu mit einer Interception sehen, also das ist so sicher, oder Daniel Sorensen, einen von beiden. Also Sam Darnold wird, ich zitiere Ike Domisch, einen gebrauchten Tag haben.
Das nächste Spiel, die Los Angeles Rams gegen die Miami Dolphins. Ich möchte mal kurz jemanden hier erwähnen. Und zwar Sinte ist einer meiner treuesten Twitch-Zuschauer und auch mein Twitch-Mod. Der ist absoluter Fan der Rams. Und ich schicke einen ganz lieben Gruß raus. Ich glaube aber, dass die Miami Dolphins dieses Spiel gewinnen werden. Ich glaube auch, die Dolphins machen das. Ich bin ein bisschen im Tua-Hype mit dabei. Ich habe Bock, dass der ein gutes Spiel zeigt. Und ich glaube, dass die Dolphins wirklich die 5-2 Rams ärgern können. Also solltest du auch auf die Dolphins tippen, Carsten, bin ich voll dabei.
Also, Tua Tagovailoa macht den ersten Rookie-Start für die Dolphins seit Ryan Tannehill in 2012. Da ist schon jetzt, das ist schon ein historischer Moment. Also es ist innerhalb von 8 Jahren der erste Rookie, dem die Dolphins ihr Team anvertrauen. Miles Gaskin, der Running Back der Dolphins, hatte tatsächlich ein großartiges Spiel letzte Woche. 126 Scrimmage Yards, also 91 Rushing Yards und 35 Reception Yards. Das ist richtig geil. Dann haben wir da noch tatsächlich Devonta Parker. Guter Mann. Gutes letztes Spiel gehabt. Dann haben wir Gesicki. Dann haben wir jetzt aber noch Durham Smythe. Also der hatte seinen ersten Touchdown-Catch letzte Woche, der zweite Tight End. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ob wir tatsächlich schon in der Lage sind, einen Aaron Donald und Konsorten zu ärgern, weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Aber ich habe jetzt Jahrzehnte, also da war Mike noch, da rannte er noch mit einem Stück Eierschale auf dem Kopf rum, da habe ich schon gelitten. Und ich möchte aufhören zu leiden. Ich möchte endlich, dass ich mal stolz erhobenen Hauptes mich zurücklehne, die Hände in den Kopf verschränke und sage, ba-boom, wir haben gewonnen. Und ich glaube tatsächlich, dass Tua Tagovailoa der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Punkt. Ja. Dolphins.
Ich glaube auch. Ich habe nur ein bisschen Angst. Ich hoffe nicht, dass Donald den irgendwie vergenusswurzelt, weil bloß nicht irgendwie verletzen. Das ist das Schlimmste überhaupt. Aber ich glaube auch, die Dolphins machen das. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir eigentlich nur uns einig sind, dass wir gegen die Patriots und für die Dolphins tippen. Aber okay, wir gehen beide auf die Dolphins, auch wenn, glaube ich, die Wettquoten eher so aussehen, dass die Rams der Favorit sind. Ich glaube auch, Miami macht das.
So, dann haben wir das schon mal geklärt.
Die nächste Partie wird richtig geil. Puh, die Steelers gegen die Ravens.
Boomschalacker.
66,9% auf die Ravens sehe ich hier gerade bei ESPN, wer gewinnen wird. 66% auf die Ravens? Glaube ich nicht.
So, fangen wir erstmal historisch an. Also für alle Freunde von historischen Geschichten, also zum Beispiel, nur mal so hypothetisch gesprochen, wer hat einen Mord begangen und ist mit Körperteilen im Kofferraum mit Arm und Bein gleichzeitig seines Opfers durch die Gegend gefahren. Und wer hat früher wen verhauen? Und wer ist früher in einen Teambus eingestiegen und hat eine Schlägerei angezettelt, allerdings beim gegnerischen Team? Das alles findet ihr natürlich in unserem Buch, Die Pille für den Mann. Und der in den Bus eingestiegen ist, das war tatsächlich Steelers gegen Ravens. Da ist nämlich Hass in der Bude. Mike Tomlin, die eigentlich geile Coaching-Katze, hat sich doch tatsächlich dazu hinreißen lassen. Es gab mal einen Kick-Return. Der junge Mann läuft los, also natürlich gegen die Steelers, und läuft an der Seitenlinie längs. Und Tomlin wurde dabei erwischt, wie er ihm eigentlich versucht, ein Bein zu stellen. Da ist wirklich, bei der Partie ist Hass drin. Das ist vorprogrammiert. Das wird ganz, ganz, ganz geiler, brutaler Defense-Football. Und auf der anderen Seite wird es allerdings auch geiler Offense-Football. Die Ravens tatsächlich nur 30-28 gegen Philadelphia gespielt. Und die Steelers 27-24, knappes Ding. Wenn der ehemalige Patriots-Kicker ordentlich gezielt hätte, wäre das Spiel vielleicht noch in Overtime gegangen, auf Seiten der Tennessee Titans. Also beide haben jetzt nicht unbedingt das letzte Spiel so abgeliefert, dass ich sage, boom, Schalaka, der eine ist aber richtig haushoher Favorit. Wir müssen gucken, Mike, wen haben denn die Steelers gespielt? Fandst du jetzt, dass die Steelers bis jetzt richtig harte Gegner hatten?
Boah, richtig harte Gegner nicht. Also die Titans waren schon war so der erste richtige Gegner, würde ich behaupten. Die haben sie auch geschlagen, wenn auch knapp. Gegen die Browns haben sie mich schon krass überzeugt mit 38-7. Davor die Gegner, Broncos, Texans, Eagles, das war jetzt eher, da habe ich die Sieger auch kommen sehen, ehrlicherweise. Bei den Ravens andersrum gegen die Eagles nur mit 2 Punkten Abstand zu gewinnen, ist ein bisschen wenig. Sie haben aber nur ein Spiel verloren und das war gegen die Chiefs. Die restlichen Gegner waren jetzt aber auch nicht so krass. Deswegen ist es echt schwer zu sehen, weil es ist ja auch ein Division-Duell in der AFC North. Die Steelers stehen 6-0 und die Ravens sind genau dahinter mit 5-1. Ich glaube, es wird, wie du schon gesagt hast, ein Spiel sein, wo es krachen wird, weil ne, früher in der Defense James Harrison gegen Ray Lewis, heutzutage TJ Watt gegen Patrick Queen, das sind damals wie heute Namen, wo es auf jeden Fall zur Sache gehen wird. Ich glaube, es wird eine enge Partie. Die Steelers sind eben sehr, sehr gut darin, den Lauf zu stoppen. Und wenn Lamar Jackson was eigentlich kann, dann ist es Laufen. Da läuft schon irgendeine Sprachnachricht.
Nee, das ist die alte Sprachnachricht. Es geht immer noch um den Trade. Irgendwie deswegen, ging die gerade von alleine los. Ich werde Netman, ich sage es euch. Ich habe es drauf.
Deswegen, ich bin hin und her gerissen. Ich habe nur so gestottert am Anfang, weil 66% Sieg bei den Ravens sehe ich nicht. Das ist ein bisschen viel von der Quote her. Ich glaube aber, eigentlich dachte ich, die Steelers machen das, aber irgendwas in mir drin, mein Instinkt, der mich heute sehr fehlleitet, sagt Ravens. Und dann gehe ich einfach mal auf die Ravens.
Ja, kann man machen, weil es ein ziemlich schlauer Ansatz ist. Also ich habe tatsächlich auf beiden Seiten extrem gute, richtig gute Defense. Wir haben aber, und dass ich jetzt immer Kicker thematisiere, geht mir auch echt auf den Sack.
Seltsam, ja.
Aber muss man halt auch machen. Also Justin Tucker aus der Distanz wäre der mir lieber als auf der anderen Seite Chris Boswell. 59 Yards gegen 47 Yards. Big Ben spielt, glaube ich, tatsächlich eine der Saisons seines Lebens. Chase Claypool, Juju Smith-Schuster, das alles spielt ihm in die Karten. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich eine, und das ist immer für mich so dieses Unberechenbare. Lässt jetzt Coach John Harbaugh Lamar Jackson mehr laufen, mehr werfen oder setzt er tatsächlich seine Running Backs auch noch so kreativ ein, dass sie wieder selber werfen? Ich weiß es nicht. Ich persönlich bin so ein Fan des gepflegten Es-gibt-ins-Gesicht-Footballs. Das werde ich hier sehen. Ob ich jetzt ein Offensivspektakel sondergleichen erlebe, das weiß ich nicht. Ob ich regelmäßig Sam Koch und Dustin Colquitt die Panther sehe, das glaube ich. Weil ich tatsächlich glaube, drein raus, drein raus, drein raus. Und dann kommt es darauf an, wer den ersten Fehler macht. Und ich glaube tatsächlich, dass Coach Harbaugh da irgendwie 2-3 Asse im Ärmel hat, dass es besser funktionieren wird, den Fehler des Gegners auszunutzen. Deswegen sage ich dasselbe, was du sagst, nämlich okay. Ravens.
Trage ich ein. Also ich glaube auch, es wird ein Defense-Spiel. Es werden jetzt nicht ultra viele Punkte. Die Frage wird sein, schaffen die Ravens es, den Lauf gegen diese starke Defense, gegen den Lauf zu etablieren? Und auf der anderen Seite, die Ravens-Defense muss auf jeden Fall die Offense unterstützen und das ein oder andere Big Play liefern. Ist natürlich viel verlangt und es wird nicht einfach in die Steelers. Kein Wunder, die sind ja auch ungeschlagen. Aber ich glaube auch, die Ravens werden das schon irgendwie schaffen. Die nächste Partie ist auch ein Division-Duell. Die Los Angeles Chargers gegen die Denver Broncos. Beide stehen 2-4, also es ist ein ultra wichtiges Spiel für beide Teams. Und bei den Chargers ist so ein kleiner Herbert-Hype, würde ich sagen.
Kann ich kurz auf Play drücken?
Ja, klar.
Also geht erst um Adam Gase, aber Adam Gase thematisieren wir nicht. Aber dann, Achtung, kommen die Chargers, ich verspreche es.
Hallo Carsten, servus Mike, der Bernhard hier aus Oberösterreich. Schöne Grüße mal und habe heute zwei kleine Fragen für euch zum zweiten Versuch einer Sprachnachricht. Und zwar Frage 1. Glaubt ihr, dass die Jets das Materium Adam Gase bis zum 016 ertragen müssen oder passiert vorher etwas? Und Frage 2, da ja die Chargers jetzt augenscheinlich mit Justin Herbert im Franchise Quarterback gefunden haben, was fehlt Ihnen noch, um ein großes, gutes Team zu werden, eventuell auch Playoffs zu erreichen? Oder haben Sie auch einen Fluch an den Hacken kleben, dass Sie kein Spiel zu Ende spielen können und nicht gewinnen können? Siehe gestern bei den Saints. Wie gesagt, schöne Grüße, super Podcast immer und einen schönen Tag noch.
Und einen schönen Tag noch.
Dankeschön. Aber vielleicht ein kleiner Hinweis an die Sprachnachrichten da draußen. Versucht mal, monothematisch zu bleiben, weil sonst müssen wir beim Abspielen halt immer so springen.
Ach, wir können doch hin und her springen. Also über Adam Gase können wir ganz einfach sagen.
Ich will über Gase gar nicht mehr reden.
Nee, ist egal. Also sie haben, pass auf, die Jets haben sich eingebrockt, dann müssen sie die Suppe auch auslöffeln. Wie lange sie den Typen ertragen, ist mir egal.
Punkt. Ist jetzt auch total egal, weil sie eh schon 0-7 stehen. Also ob es jetzt 0-7 oder 0-16, das ist jetzt auch
Ja. Hatte. Also, die Chargers. Justin Herbert war ein langfristiges Projekt. Dieses langfristige Projekt wurde jetzt vorgezogen durch einen, sagen wir es mal so, ziemlich grobmotorisch veranlagten Teamarzt. Wenn wir jetzt sehen, was die Chargers können, was sie zu leisten imstande sind und was ihnen rein theoretisch fehlt, das siehst du, da ist relativ klar. Du hast meiner Meinung nach einen extrem guten jungen Quarterback, der sehr schnell das Spiel adaptieren kann. Der braucht allerdings ein bisschen Zeit. Zeit brauchst du ganz klar, Offensive Tackle. Und dann brauchst du rein theoretisch auch noch einen Wide Receiver. Im sekundären Bereich, du brauchst vielleicht noch einen Outside Linebacker, ja, kannst du immer noch brauchen, um die Breite und Tiefe, weil du hast natürlich mit Watt da draußen Rambazamba, aber das ist gar nicht so schlecht. Quarterback brauchst du nicht mehr. Die Nummer ist gegessen für die nächsten 10 Jahre. Also, Offensive Tackle.
Bosa, oder? Eben wegen, weil du hast Watt gesagt?
Oder? Ich verwechsel die beiden immer. Die okay. beiden, das ist ja alles, Bosa, ja. ist ja alles dasselbe. Das eine sind Brüder, das andere sind Brüder. Also, der eine macht Watt ordentlich los. So, also, Bosa zum Beispiel ist ja für mich so ein, genauso wie auf der anderen Seite sein Konter für Ingram. Das ist für mich eine solide, vernünftige Defense, die in der Secondary vielleicht noch ein bisschen abgepolstert werden muss und die im Linebacker-Bereich ein oder zwei, ja, in der Tiefe des Rosters Schwächen offenbart. Sonst, wenn du wirklich nur sagst, offensiv, hol ihm einen Tackle, der ein bisschen mehr Zeit gibt, so ein Mickey Beckton-Verschnitt, die Berliner Mauer mit Beinen dran, dann ist er glücklich. Und dann gibt's ihm noch einen Receiver, es muss jetzt kein DK Metcalf sein, das muss keine 2,5 Meter mit 170 Kilo sein, der dazu aber auch noch läuft wie Usain Bolt, sondern einen ordentlichen, soliden Receiver in der Kategorie Henry Ruggs oder, dann ist da bei den Chargers schon alles gemacht. Auf zweiter Ebene würde ich da tatsächlich noch sagen, über einen Tight End solltest du dir langfristig mal Gedanken machen, weil, also Hunter Henry, ja, aber geh noch mal in die Tiefe. Geh wirklich noch mal in die Tiefe und guck mal, was du da noch so kriegen kannst. Denn wir alle wissen, was bei den Patriots los war, als sie zwei geile Tight Ends hatten. Der eine ist jetzt bei den Bucks, der andere war im Knast und ist jetzt schon verstorben, also hat sich das Leben genommen. Also Aaron Hernandez und Gronkowski waren ein geiles Duo. Wenn du irgendwas in der Art hinkriegst, zweite Runde und vierte Runde einen ordentlichen Tight End zu finden, ey, dann ist diese Offense richtig gefährlich.
Ja, die Chiefs haben auch einen Super Bowl gewonnen mit nur einem guten Tight End. Also ich glaube, die Chargers haben so ein Problem, dass sie seit Jahren eigentlich als Geheimfavorit genannt werden, weil sie eigentlich das Zeug haben für die Playoffs. Deswegen würde ich noch andere Gründe angeben. Ich bin auch bei O-Line und noch ein Receiver dabei, aber sie brauchen ein bisschen mehr Glück, was die Verletzungen angeht. Es hilft natürlich nichts, wenn jedes Jahr sich Derwin James zum Beispiel jetzt wieder oder auch Bosa am Anfang oder halt der Quarterback immer wieder Verletzungen das Team zurückwerfen. Und jetzt werde ich vielleicht ein bisschen gemein. Ich würde auch über den Coach nachdenken. Also ich habe Anthony Lynn, das ist ein solider Coach, das ist kein schlechter, aber ich glaube, aus dem Team, was du hast, kannst du noch mehr rausholen. Ich bin gespannt, vielleicht funktioniert es ja jetzt mit Herbert ein bisschen besser als mit Tyrod Taylor oder davor Philip Rivers. Ich glaube, also wenn du noch jemanden hast, der noch ein bisschen mutiger, also eigentlich ein cooler Typ, Anthony Lynn, nicht falsch verstehen, aber noch ein bisschen mutiger oder vielleicht auch erfahrener spielen lässt, dann kannst du noch weiterkommen. Also bei den Chargers fehlt auf keinen Fall viel, um ein gutes Playoff-Team zu werden. Und dieses Jahr stehen sie halt 2-4, müssen die Suppe jetzt ein bisschen auslöffeln. Ich glaube aber, dass sie gegen die Broncos ein großes Stück dieser Suppe wegessen können. Deswegen tippe ich auch vorneweg auf die Chargers.
Du bist mir heute schon so eine kleine geile Katze. Ja. Du bist mir... Bin ich aber bei dir.
Juhu.
Muss ich gar nicht spannend machen. Ist so. Punkt.
Es wird eng. Ich glaube, die Broncos, die Broncos haben ja auch großes Verletzungspech. Und es sei jetzt, also ne, gegen die Patriots haben sie gewonnen, nur durchs Kicken. Gegen die Chiefs haben sie deutlich verloren. Ich glaube, gegen die Chargers werden sie leider auch verlieren, weil Justin Herbert, der wird so gut drauf sein wieder.
Der macht mir Spaß. Also ich habe ja bei der Bild eine Kolumne geschrieben über die ganzen jungen Quarterbacks. Ja, klar, der einzige, den wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, und das ist auch gut so aus Sicht der Packers, ist Jordan Love. Aber
Wer hätte das gedacht?
Die neue Generation ist ein Phänomen für mich. Also das meine ich echt ernst. Da siehst du aber, dass diese ganzen Elite 11-Programme und so weiter und so fort, also Elite 11 ist ein Programm, wo die besten Highschool-Quarterbacks immer gegeneinander antreten. Das ist ein Projekt von Trent Dilfer, dem ehemaligen Super Bowl-Quarterback, unter anderem Tampa Bay Buccaneers, Seattle Seahawks und so weiter und so fort, aber auch 49ers. Der nimmt die schon richtig hart ran. Und da lernen die eigentlich das, schon im Highschool-Bereich, in diesen Wochen dort, wo es auch von der Kamera begleitet, finden die bei YouTube, ist ein ziemlich geiles Format, Das lernen die das, was Brett Favre laut eigener Aussage erst in seinem zweiten oder dritten NFL-Jahr gelernt hat. Also das ist schon eine nächste Evolutionsstufe. Evolutionsstufe ist für mich allerdings auch noch ganz kurz das Stichwort. Auf der einen Seite Joey Bosa, den ich eben mit Watt verwechselt habe, Asche auf mein Haupt, 4,56, und auf der anderen Seite Bradley Chubb auch mit 4,5. Ich glaube tatsächlich, dass der Pass Rush auf beiden Seiten das Zünglein an der Waage sein kann. Aber Vic Fangio, das ist geil, was er als Offensivsystem vorhat und mit Drew Lock und so weiter und so fort. Aber da sind einfach zu viele verletzt. Die Defensive hat zu viele Löcher durch Verletzungen hinnehmen müssen. Deswegen gehe ich da völlig mit dir. Also die Chargers machen das Ding.
Und jetzt haben wir die New Orleans Saints gegen die Chicago Bears. Und die Saints stehen eigentlich, kann man sagen, nur 4-2, haben auch große Verletzungsprobleme, machen sich aber auch häufig das Leben selber schwer. Und die Bears stehen ja schon ein bisschen überraschend 5-2, weil ich glaube, es ist das einzige Team, was nur zweimal verloren hat und trotzdem eine Quarterback-Diskussion hat.
Also und diese Quarterback-Diskussion haben wir in der Sprachnachricht. Die müssen wir aufgreifen.
Mach. Glück auf Aufrufen, der Dennis mal wieder. Lieblingskategorie Quarterbacks der Bears. Foles hat jetzt 5 Spiele, 6 Touchdowns, 6 Interceptions. Trubisky 3 Spiele, 6 Touchdowns, 3 Interceptions. Ich würde sagen, es wäre mal wieder Zeit zu benchen. Oder wie seht ihr das?
So, das war eine Sprachnachricht live übersetzt aus Chicago, denn das war die Sprachnachricht von eigentlich Matt Nagy. Der wollte von uns nämlich auch wissen, ja, sag mal, was meinen jetzt? Also, ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt von den Bears erwarten soll. Du?
Ja, wir haben es in der letzten Folge ja schon gesagt. Also, ich habe ja ganz klar gesagt, eigentlich muss Trubisky spielen, weil die Stats sind unter Trubisky in der Offense besser als unter Foles. Wir haben es ja auch kritisiert, was Matt Nagy gemacht hat, weil er hat Trubisky gebencht und Foles reingeworfen. Das war vollkommen in Ordnung nach einem schlechten Spiel, weil wir halt gesagt haben, okay, der gibt eine knallharte Route vor, also wenn es irgendwie nicht läuft, wird ausgetauscht. Und dann läuft es aber nicht unter Foles und er lässt ihn drin. Also da ist er wieder inkonsequent, möchte ich sagen. Und deswegen fehlt mir so ein bisschen das, was Nagy eigentlich fordert und auch während der Saison angekündigt hat. Und zwar den spielen zu lassen, der besser liefert. Und deswegen, ich glaube schon, dass wir bald den nächsten Switch erleben werden. Ob das jetzt schon nach dem Spiel gegen die Saints sein wird, weil Foles wieder Probleme haben wird, weiß ich nicht.
Oh, da höre ich raus, du bist nicht überzeugt, dass die Bears das Ding machen.
Nö, ich sag Saints. ich sag, die Saints gewinnen das Spiel, auch wenn sie in der Receiver-Position ein bisschen Probleme haben, weil Michael Thomas schon wieder questionable ist. Man weiß nicht, was mit Emmanuel Sanders ist, der könnte spielen. Marcus Callaway, der eigentlich gut Thomas und Sanders ersetzt hat, ist auch questionable. Also sie haben so ein bisschen Probleme in der Receiver-Position. Nick Easton, der Center, auch questionable. Ich glaube trotzdem, die Saints können sich keinen weiteren Ausrutscher mehr in der Division erlauben, wenn sie mit den Bucks mithalten wollen und müssen. Sie müssen liefern und es wird schwer gegen die Defense der Bears, aber ich glaube, dass die Defense der Saints die Offense der Bears im Griff haben wird und deswegen tippe ich auf die Saints.
Also, letzte Woche David Montgomery nur 69 Scrimmage Yards. Das ist für einen Running Back in dem System, was die Bears spielen, zu wenig. Anne Robinson, ja, 4 Receptions, 70 Yards, okay. Aber der ist auch
super. Ich finde Anne Robinson super.
Ja, aber es sind nur 70, ne? Also es ist wieder nicht, also was ich damit sagen will, ist, guck mal, bei keinem von den beiden ist es dreistellig. Du hast dann natürlich irgendwie Jimmy Graham 5-mal den Ball bekommen letzte Woche, aber auch da, also die Big Plays, da wollte ich drauf hinaus, die fehlen mir bei den Bears. Und wenn du gegen die Saints spielst und wenn du gegen Drew Brees spielst, selbst wenn der momentan vielleicht nicht das beste Football seines Lebens spielt und nur 287 Yards und 2 Touchdowns letzte Woche hingelegt hat, es ist immer noch Drew Brees, es ist immer noch Alvin Kamara, es ist immer noch Latavius Murray, es ist immer noch Emmanuel Sanders, es ist immer noch Jared Cook. Und in der Defense hast du immer noch Cameron Jordan, Marcus Davenport, Trey Hendrickson, Marshawn Lattimore. Das ist schon ein Who is Who des Footballs. Und ja, sie stehen tatsächlich nur 4-2. Sag das mal den Dallas Cowboys, sag das mal den Washington damals Redskins. Also die würden sich über diese Statistik freuen. Und die Bears stehen tatsächlich 5-2. Glücklich stehen die 5-2. Ich glaube tatsächlich, am Ende steht die 3 hinten. Also ich gehe mit dir und sage die Saints.
Okay, trage ich ein. Wir sagen beide Saints. Die nächste Partie wird auch ultra wichtig für beide Teams, weil es auch ein Division-Duell ist. Und das vielleicht mit der besten Division, die die NFL aktuell zu bieten hat oder in den letzten Jahren zu bieten hat. Die San Francisco 49ers spielen gegen die Seattle Seahawks. Die 49ers stehen 4-3, haben jedes Spiel bisher auswärts gewonnen und die Seahawks stehen 5-1 und haben jedes Spiel zu Hause gewonnen. Also eine Serie wird reißen.
Was nicht abreißen wird, sind Sprachnachrichten.
Jawohl.
So, also, ich fange jetzt mal an. Wir machen ein komplettes Potpourri jetzt an. Das läuft hier durch, Freunde. Okay, also fangen wir an.
Moin Carsten, moin Mike. Glaubt ihr, die 49ers haben noch eine Chance auf die Playoffs, nachdem sich gegen die Patriots eigentlich ein relativ gutes Spiel gezeigt haben? Wie seht ihr das? Schöne Grüße aus dem schönen Buxtehude. Ciao.
Ja, Buxtehude, wer kennt es nicht? Warte, geht noch weiter.
Hallo Jungs, hier ist Stelzi aus Dresden. Geiler Podcast. Vor allem die Folge vom Dienstag, als Mitty Mike zu Mimimi Mike wurde.
Oh, das ist jetzt unfair.
Die vielen Patriots-Spieler ansprach, die fehlten. Aber nun zu meiner Frage und der NFC West. Gab es schon mal eine Division, wo alle Mannschaften einen positiven Rekord hatten? Macht weiter so. Und liebe Grüße an Mike. Er soll nicht traurig sein. Das wird schon wieder.
Mike ist nicht traurig, Mike ist nur krank.
Einen wunderschönen guten Tag aus dem arschkalten Rostock an euch beide.
Moxig!
Meine Frage bezieht sich ein bisschen auf den Dunlap-Trade zu den Seahawks. Und zwar, ja, wann bauen die eigentlich John Schneider seinen goldenen Thron, den er sich langsam verdient hat? Keine Ahnung, wie er das in den letzten Jahren gemacht hat, aber der holt halt 3 von 4 Spielern der Legion of Boom mit 6- und 5-Runden-Pick, holt sich dabei noch einen KJ Wright für einen 4-Runden-Pick, holt einen Clowney aus Texas für einen 3-Runden-Pick, aus Detroit holt er sich für einen 5-Runden-Pick einen Dix, kriegen dafür sogar noch einen 7-Runden-Pick und den schiffen wir jetzt nach Cincinnati plus einen überbezahlten O-Liner für Dunlap. Also es tut mir leid, muss so gute GM-Arbeit aussehen? Also man ist ja in den letzten Monaten sowas wie ein Bill O'Brien gewohnt, aber ist das tatsächlich das, was ein GM drauf haben muss in der NFL?
So, die nächste Frage würde rein theoretisch sich jetzt mit, also jetzt ist Schluss. Jetzt ist wirklich Schluss.
Grüße nach Buxtehude.
Wir haben
Grüße
jetzt wirklich, und die nächsten, das sind andere Teams oder allgemeine Fragen. Jetzt, also du merkst tatsächlich 49ers und Seahawks. Meisten Sprachnachrichten. Ist auch kein Wunder. Ist für mich tatsächlich eine der geilsten Partien. Ich freue mich da auch drauf. Also Kollege Roman Motzkus ist der Experte. Und ich darf ja den Stream moderieren. Und das bedeutet, dass Roman diesmal fremd geht. Also er hat Uwe Morave an seiner Seite. So. Was haben wir von diesem Spiel zu erwarten? 4-3 49ers gegen Seattle Seahawks 5-1. Ich bin ehrlich gesagt hin und her gerissen. Ich weiß es nicht. Ich habe Engelchen und Teufelchen auf der Schulter.
Ja, lass uns erstmal die Sprachnachrichten beantworten, die wir abgespielt haben. Also Grüße nach Buxtehude, Grüße nach Dresden und Grüße ins arschkalte Rostock. Vielen lieben Dank für die Sprachnachrichten. Ich bin nicht traurig, ich bin wirklich nur ein bisschen krank gewesen, also von daher alles gut. Ich würde erstmal der Sprachnachricht aus Rostock beistehen und sagen, was Kollege Schneider da macht zuletzt, ist wirklich großartige Arbeit. Ja. Ob so GM-Arbeit aussehen muss, die Frage ist ja dadurch selbst beantwortet. Also er macht das wirklich herausragend und deswegen stehen die Seahawks auch so gut da, wie sie stehen. Ich glaube, der Dunlap-Trade ist auch wieder eine gute Nummer. Was war nochmal die Frage aus Buxtehude? Seahawks, was hat er mal gefragt?
Ob es rein theoretisch schon mal eine Division gab, wo alle einen positiven Rekord hatten. Ja, gab es mehrfach, das war in den 70ern, war in den 80ern. Also gab es jetzt nicht jede Woche oder beziehungsweise jede Saison. Ich glaube tatsächlich, dass diese Playoff-Regeländerung halt zurückgeht auf eben diese historischen Erfahrungen. Das war in den 80ern zum Beispiel, da wurde heftig diskutiert, ja, aber jetzt doch scheiße und wir sind jetzt alle positiv und dann gibt's eine Division, das gab's damals schon. Damals war es nicht unbedingt immer die NFC Least, aber es gab tatsächlich da natürlich auch dann Verfälschungen. Also da waren dann Teams in den Playoffs, wo du gesagt hast, Alter, was? Und ich glaube tatsächlich, es macht Sinn, dass man diesen Schritt durchgeht. Für mich ist das gerade, was wir hier sehen, eine der, und das meine ich echt ernst, eine der geilsten Divisions, die es gibt. Mir macht die echt Spaß. Also ich hätte nie gedacht, letztes Jahr, wenn mir einer gesagt hätte, vor 2 Jahren, so Diggi, ganz ehrlich, hast du nicht irgendwie Bock mal irgendwie hier ist das nicht geil und Cardinals, das wird richtig gut. Da hätte ich gesagt, boah, warte mal, also das war nix und der, das war nix. Also das war theoretisch auf dem Papier was genau das Gegenteil von dem, was man bei den Seahawks sieht. Also gute GM-Arbeit. Dann hat allerdings Kollege Keim bei den Cardinals das Ruder rumgerissen. Der lernt natürlich auch von dem, was sein Konkurrent macht. Die haben dann sehr schlau, sehr gut gearbeitet und stehen jetzt tatsächlich gut da, genau wie die Seahawks. Die Seahawks hatten ein derbes Problem. Also die hatten keine O-Line. Die hatten irgendwie echt da eine Drehtür und dahinter hast du irgendwie Russell Wilson, der jedes Mal wie Dr. Kimball auf der Flucht unterwegs war und um sein Leben gelaufen ist. Jetzt haben sie gut gearbeitet. Sie haben eine gute O-Line. Das Endresultat ist, sie können 70% der Zeit passen. Ich finde, es macht Spaß, denen zuzugucken. Ich finde, ich habe Lust auf Seahawks-Football. Und wenn ich das sage, als Freund des eigentlich AFC-Footballs, also klassisch Patriots gegen Dolphins, waren für mich immer so die Highlight-Spiele. Nicht, weil ich Dolphins-Fan bin, aber ich hatte da immer Bock drauf, weil da war Rivalität drin, da ist Hass drin. Ich finde, jedes Spiel dieser Division finde ich inzwischen geil.
Aber das war ja die Frage aus Dresden. Die Frage aus Buxtehude, ich habe mich zurückgeändert, war, ob die 49ers noch eine Chance auf die Playoffs haben. Ich glaube, er meinte das Spiel gegen die Patriots, nicht gegen die Packers, gegen die haben sie noch nicht gespielt.
Patriots, ja.
Natürlich, also sie stehen 4-3, sind zwar Letzte, aber sie stehen 4-3, damit würden sie andere Divisions anführen und die Rams, Cardinals stehen 5-2, die Seahawks 5-1, da ist noch absolut alles drin, auch wenn die 49ers natürlich ein paar schwierige Spiele hatten, weil sie Verletzungsprobleme hatten, aber sie haben sich davon gut erholt. Jetzt geht's gegen die Seahawks, es wird auch ein super, super wichtiges Spiel und ich bin hin und her gerissen, also ich überlege jetzt schon seit 10 Minuten gefühlt, auch wenn ich tippe, aber ich glaube, das wird eine super enge Nummer und die Cardinals haben es in Overtime vorgemacht, wie man die Seahawks schlagen kann.
Ja, die Cardinals haben es vorgemacht. Die Cardinals haben ein sehr ähnliches Offensivkonzept. Nur der Unterschied, und das meine ich ernst, der Unterschied ist, die 49ers sind Bestien im Laufspiel. Ich durfte das letzte Spiel ja kommentieren und habe dann natürlich auch immer, wenn Verletzungspausen waren, wenn Werbebreaks waren, wenn TV-Commercials waren, also wenn TV-Timeouts waren, wenn du die Kamera bleibt stehen, du siehst dann, was an der Seitenlinie passiert. Ich habe noch nie in der NFL ein Team gesehen, was, ich will nicht sagen, sich so lustig gemacht hat über seinen Gegner, aber der so mit guter Laune, mit Strahlen, die waren so happy, good lucky, als wenn sie hatten Spaß am Football. Weißt du, so wie es Kinder in der Highschool haben. Die sagen, ey, geil, das hat funktioniert, lass uns das nochmal spielen. Du hast gesehen, dass ein Fullback Juszczyk zum Coach gegangen ist, wirklich so nach dem Motto, oh, Coach, kein nochmal blocken, das macht Spaß. So, und dann blockt der irgendwie ein Gilmore irgendwie gefühlt 10 Jahre das komplette Feld runter. Das war hässlich. Auch ein Kittel. Ganz hässlich. Also blocken 16 Yards weit, egal wen du jetzt als Cornerback vor dir hast, ob Weltklasse oder Backup, wenn du dich so weit schieben lässt, dann hast du echt deinen Job verpasst an dem Tag. Und die können laufen, die können brutal schnell, effektiv und vor allem mit viel, viel Zeit, die sie von der Uhr nehmen, laufen. Und das ist so eine Schwäche, die sehe ich bei den Seahawks nicht, dass sie da tatsächlich gut dagegen arbeiten können, dass sie dagegen halten können. Die können selber schnell scoren, die können schnell und effektiven Football spielen. Können sie aber dem Gegner den Ball schnell wieder wegnehmen? Das wage ich immer so ein bisschen zu bezweifeln und deswegen gehe ich tatsächlich, Achtung, festhalten, mit den 49ers.
Ich auch. Ich bin heute wilder als Taubsi auf Route 2. Ich glaube auch, dass die 49ers gewinnen werden. Ich tippe auf die 49ers einfach nur, um die Welt brennen zu sehen und alle Seahawks-Fans da draußen auch mal ein bisschen zu triggern. Wir können auch voll reinfällen. Es kann auch echt gut sein, dass die Seahawks das Spiel einfach im Griff haben werden und Jimmy G nicht ins Spiel kommen wird. Ich glaube aber, die Defense der 49ers muss Großartiges liefern, um die Seahawks im Schach zu halten. Und das werden sie. Deswegen, du hast recht. Ich glaube auch. Ich sage auch 49ers.
So, zur nächsten Partie haben wir eine Sprachnachricht gleich vorab. Also die ist nicht eigentlich auf diese Partie bezogen, aber die ist grundsätzlich auf eigentlich ein Team bezogen, was 2-5 oder 2-4 einsteht.
Hallo, mein Name ist Markus, ich komme aus dem wunderschönen Hessen und ich habe mal eine Frage. Ihr habt ja in der letzten Folge einige Teams komplett mit dem Bus überfahren, unter anderem die Cowgirls. Jetzt ist meine Frage, auch wenn jetzt bei einigen Teams vielleicht vom Personal her nicht die hochwertigsten Spieler noch da sind, haltet ihr es nicht trotzdem für möglich, dass es so ist wie manchmal auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel im Fußball, dass man, wenn man eine richtig gute Teamchemie hinbekommt, dass man nicht entweder einen Turnaround schaffen kann oder generell eine richtig gute Saison spielen kann, auch wenn man nicht das entsprechende Spielermaterial hat, aber einfach, weil es die Teamharmonie stimmt und weil vielleicht alle an einem Strang ziehen. ja, es fällt mir jetzt halt ein zum Thema Cowgirls und Jets und so weiter.
Ja, gebe ich dir recht. Nicht ohne Grund gibt es großartige Filme wie Die Helden aus der zweiten Reihe. Das Problem ist, dass die Spieler aus Die Helden der zweiten Reihe, also Keanu Reeves als Quarterback, der ist leider nicht da. Der kann leider an dem Tag nicht. Und Bateman, die defensive Vollabrissmaschine, der immer aggressiv wurde, wenn er rot irgendwie gesehen hat, der ist leider auch nicht da. Und deswegen glaube ich, es kann funktionieren. Ich hatte das zum Beispiel bei den Jacksonville Jaguars gehofft. Es hat nicht immer gereicht. Deswegen lebe ich momentan gerade in Trennung auf Probe mit meinem Gardner Minshew. Auch wenn er einen gebrochenen Daumen hatte und weitergespielt hat. Darum geht's nicht. Ich glaube tatsächlich, deine Frage kann bei diesen beiden Teams, sowohl bei den Eagles, die letztes Jahr sehr verletzungsgeplagt durch die Saison gegangen sind, wo dann Next Man Up war und so weiter und so fort, und tatsächlich Jungs in die Bresche gesprungen sind, das kann funktionieren. Ich glaube aber, dass es bei den Cowboys nicht mehr funktioniert. Ich glaube, da ist so scheiße der Wurm drin. Gestern Abend, Teddy B., also gestern Nacht eigentlich, Teddy B. wird noch ein bisschen zu spät umgenatzt. Da gab es dann wildes Geschubse. Jeder einzelne O-Liner wollte dann mal kurz einem D-Liner sagen, Digga, fässt du nochmal meinen Quarterback an, beiß ich dir den Kopf ab und scheiß dir in den Hals. Das war hässlich. So, aber da siehst du, da stimmt die Chemie. Denken wir nochmal zurück. Andy Dalton wird richtig übelst aus dem Leben geschossen. Der konnte sich mit dem linken Auge in die hintere rechte Hosentasche gucken. So. Beim Pipi machen brauchte der drei Pinkelbecken. Solche Streuung hatte der. Der wusste nicht mehr, wo er steht. So. Und sein ganzes Team steht daneben und sagt, oh, ist kaputt, ne? Ist doof, ne? Ja, was machen wir jetzt? Ja, egal, nächster. Das ist nicht cool. Und diese Chemie wieder aufzubauen, das kriegst du mit dem Team nicht mehr hin.
Doch.
Ja, doch.
Also wenn jemand einen Namen hat wie Keanu Reeves oder das Potenzial hat, da reinzuwachsen aus Helden aus der zweiten Reihe, dann Ben DiNucci. Also, er wird wieder spielen, weil Andy Dalton ist auf jeden Fall raus. Ben DiNucci gegen Carson
Wentz. Wer kennt ihn nicht? Ben DiNucci, die geile Katze.
Ja, das könnte genauso gut auch ein Mafia-Boss im nächsten Spiel sein, aber ist egal. Ben DiNucci mit den Cowboys gegen die Philadelphia Eagles. Also der Trash Bowl steht an. Es wird ein großartiges Spiel. Und ich glaube auch, es wird verdammt schwer für diese Kack-Defense, sich endlich mal im Riemen zu reißen. Ich weiß auch nicht, wo das herkommen soll. Vielleicht, indem du einfach mal gegen die Eagles spielst und die eigentlich zuletzt wieder gute Leistungen gezeigt haben, mal im Zaum halten kannst. Und ich habe gesagt, ich bin wilder als Taubsi auf Route 2. Ich gehe weiter mit dieser Einstellung. Ich sage, die Dallas Cowboys mit Ben DiNucci werden dieses Spiel gewinnen.
Stopp.
Nein,
du nimmst jetzt deine Tastatur. Tu mir einen Gefallen. Doch, du machst das jetzt einmal. Du gibst jetzt Ben DiNucci ein und guckst dir das Bild bei Wikipedia an. Diesem Mann willst du vertrauen? Mach's bitte einmal.
Habe ich längst hier.
Bitte, mach's. Mach's.
Oh, fuck, vertippt, warte. Ben DiNucci.
Ja.
Oh Gott, Alter, der sieht echt... Ja, natürlich, das ist...
Diesen Mann willst du vertrauen, der an der Seitenlinie sich fotografieren lässt?
Digga, ich hab das Trikot schon bestellt, der macht das. Siebtrunden-Pick an 231. Stelle im Draft, College James Madison, High School Pine Ridgeland, Quarterback Ben DiNucci. Alles vorgelesen, ich kann Wikipedia einfach vorlesen. Der Typ, 1,88 groß, 95 Kilo, ist die nächste Legende der Cowboys. Und Dak Prescott...
Digga, da bin ich sportlich fitter. Ich bin auch 1,88 und nämlich 103.
Dak Prescott hat eben gesagt, geh da raus und mach dein Ding. Und genau das sage ich auch, Ben DiNucci, geh da raus und mach dein Ding. Die werden gewinnen. Ben DiNucci wird diese Offense zum Sieg führen. Die Defense wird weiter scheiße spielen, ist aber egal. Die gewinnen, keine Ahnung, 134 zu 132. Die machen das. Ich sag Cowboys.
Also der erste Pass, den Mr. DiNucci anbrachte, waren 32 Yards auf Amari Cooper. So, das ist das einzig Positive. Wenn ihr jetzt einfach mal lachen wollt, ihr hört den Podcast gerade, gebt mal bei Wikipedia ein Ben, Leerzeichen, und dann DiNucci. Folgende Schreibweise. D-I, und also D, großes D, kleines I, und dann großes N und dann Nucci hinterher, N-U-C-C-I. Und dann guckt euch dieses Bild an. Der Junge guckt, als wenn er nicht, also der dreht bei Tetris auch die Quadrate. Das geht nicht. Das geht nicht.
Ist egal, der braucht nur Quadrate, um Tetris zu lösen. Der macht das. Ben DiNucci, ich sag, als ob du auf die Eagles tippst. Was ist denn mit dir los?
Ich tippe auf die Eagles, definitiv. Wer so aussieht.
Du schnüffelst auch einen Kleber. Die Cowboys gewinnen das locker.
Digga, mit Ben DiNucci oder was? DiNucci.
Ja, weißt du, nicht nur du wirst auf Twitter gedisst, ich wurde ja jetzt auch auf Twitter gedisst, ich würde nur von meinem Fanboy-Tum her tippen und würde immer daneben liegen. So, bitteschön, dann tippe ich halt mein Fanboy-Tum, ich werfe keine Leute vom Bus, schon in Ordnung.
Hast du meinen Fake-Account gefunden?
Ja, genau. Ich tippe auf Ben DiNucci. Das wird schon.
Nochmal, mit diesem Bild. Ben DiNucci, das ist nicht dein scheiß Ernst.
Das ist eine absolute Legende. Keanu Reeves, Ben DiNucci.
Jetzt, pass auf, jetzt habe ich aufgemacht, nur für dich, weil ich dachte, okay, vielleicht hat sie ihn einmal unglücklich getroffen. Jetzt habe ich Ben DiNucci, das nächste Bild, getroffen. Der sieht wieder genauso aus.
Dicker, Ben DiNucci, rote oder blaue Pille, sagt er, gib mir beide. Der Typ macht das.
Ben DiNucci, Alter, du nimmst doch, du hast doch, du, ey, das Bild sichere ich jetzt. Das sichere ich jetzt, das laden wir hoch. Ben DiNucci, wer so guckt, und zwar auf zwei Bildern, das ist nicht einmal. Ich gehe jetzt nochmal auf die Bildersammlung zurück, warte. Ben DiNucci, das ist nicht dein Ernst. Bilder, Ben DiNucci, Bing Images, so. Warte mal. Ey, die Bilder werden nicht besser.
Hey, die Bilder sind mir egal, der Arm passt, die gewinnen.
Aber hier, Ben DiNucci. Obwohl
ja, dann tipp doch auf die Eagles.
Ich habe auf die Eagles getippt.
Du magst doch Carson Wentz so gern.
Ben DiNucci hat einen Harten in der Hose. Ich mein's ernst. Ben DiNucci, okay, ist...
jetzt wird's schlüpfrig.
Nein, überhaupt nicht. Ich beschreibe dir ja das Bild, was ich jetzt sehe.
Ich weiß nicht, auf welcher Seite du gerade bist, Carsten, aber...
Aber pass auf einer ganz normalen Seite, auf
NarCity. Was für dich normal ist.
Nein, Himmelherrgott. Also du bist doch eigentlich Netman. Du musst doch wissen, wo man guckt. Ich habe jetzt gerade auf den sozialen Kanälen von deinem Lieblingsspieler Ben DiNucci nachgeguckt.
Dem folge ich jetzt auch.
Ben DiNucci trinkt Dosenbier. Okay, ist ein cooler Typ.
Geiler Typ.
Aber Ben DiNucci hat einen Ständer. Also
ja, wer so geil spielt, hat halt dauernd einen Ständer. Was willst du eigentlich? Wer,
pass bei auf, den Ben Pässen? DiNucci, lass mich doch mal das Bild beschreiben. Liegt lassiv zurückgelehnt auf so einem Pontonboot, wie es in Amerika üblich ist. Braunes Leder, er hat eine rosa Shorts an, hat so 3 bis 8 Haare am Bauch und 12 bis 8 auf der Brust, hat irgendeine komische Mütze, eine verspiegelte Brille und hat seine blonde Freundin im Arm. Das scheint ihn sehr zu erregen. Ich sichere dieses Bild und lade es für dich hoch.
Das erregt ihn nicht. Er denkt in diesem Augenblick bei diesem Bild bereits an das Spiel gegen die Eagles. Deswegen sieht er da so aus. Der gewinnt.
Ach so. Das ist es also.
Der hat die Freundin im Arm und denkt an das Spiel gegen die Eagles. Deswegen hat er da ein bisschen einen Berg. Der macht das.
Okay. Bei James Madison, wo du hast es ja alles thematisiert. Ich mache hier jetzt den kompletten... Obwohl doch da... Nee, warte mal. Jetzt muss ich eine Lanze brechen. Da wird er übelst aus dem Leben geschossen. Aber steht danach... Also, ja, warte mal. Nee. Also, der ist hart im Nehmen. Das muss er natürlich bei den Cowboys auch sein. Aber so wirklich helle blickt der nicht...
Digga, der kann, mit dem Namen kannst du alles sein. Quarterback, Mafia-Boss, Restaurantbesitzer. Du kannst auch einfach ein Cowboy sein. Das ist also Ben DiNucci.
Hallo, mein Name ist Ben DiNucci. Ja,
wirklich. Also, das ist.
Okay, also du gehst mit Ben der geilen Katze DiNucci.
Die gewinnen deutlich.
Deutlich, ja, deutlich. Sie gewinnen viel an Erfahrung. Das glaube ich schon. Denn tatsächlich, die Eagles gewinnen das Ding. Ben DiNucci, Alter.
Fly Eagles Fly, da lacht Ben DiNucci.
Fly Eagles Fly, ja. Ben DiNucci kann auch ohne Hände die Tischkante hochheben. Oh, das sehe ich hier auf dem Foto, aber alles andere. Also, Ben
DiNucci. An dem Spieltag werde ich auf jeden Fall jeden Tipp richtig haben. Gut, kommen wir zum nächsten und letzten Spiel, oder? Wir haben die
Ben Tampa DiNucci. Bay. Ich komme da drauf nicht klar.
Ich merke schon. Okay. Die Tampa Bay Buccaneers gegen die New York Giants.
Ja. Ich bin immer noch bei Ben DiNucci. Also, das macht mich immer noch fertig. Also, dieser junge Mann tut mir leid. Das wird ein harter Tag für ihn. Das glaube ich wirklich. Ben DiNucci, Alter, du bist auch so ein Ben DiNucci. So, also.
Egal, wie verrückt ich heute war, ich glaube nicht,
dass Daniel Jones ist verrückter.
Ich glaube nicht, dass die Giants eine Chance haben gegen die Bucks. Die Bucks sind gerade so gut drauf, offense-technisch wie defense-technisch. Ich habe keinen Bock auf Antonio Brown, bin ich ehrlich, aber abgesehen davon.
Ich würde gerne kurz mal den Bus rausholen.
Ja, gern.
Also, Daniel Jones, ich habe es mir extra für dich aufgeschrieben, 19 Career Starts. In diesen hat er, Achtung, festhalten, 23 Mal gefumbled und 19 Interception geworfen. Das sind also 42 Turnovers in 19 Spielen. So, also, das ist scheiße.
Ey,
so.
Du warst Daniel Jones
Fan. Ja, ist halt kein Ben DiNucci. Ich sehe da ja auch wie bei Burrow, ich sehe lichte Momente. So. Ich sehe bei Benucci, dass die rosa Shorts zu eng ist, aber ich muss dieses Bild wegmachen. Ich kriege das nicht geregelt hier. Warte, ich mach das weg. Jetzt geht's mir besser. So. Wo war ich stehen geblieben?
Bei Ben DiNucci.
Beim kleinen Ben DiNucci.
Was ist denn los mit dir?
Weiß ich nicht. Ich bin mit Ben DiNucci, bin ich reisefertig. Also, ich mache dir jetzt ein Foto davon. Warte, wir beide sind ja Social Media kompatibel. Absolut. Bevor wir jetzt das nächste Spiel tippen, damit du mal verstehst, warum ich so lache. Ich schicke es dir jetzt parallel. Guck bitte mal drauf. Bei diesem Bild kann man doch nur Spaß haben. Oder nicht?
Warte. Foto kommt an. Ich öffne. Alter, was ist das für ein geiles Bild? Guck ihn dir an. Junge, Ben DiNucci, das ist mein Mann.
Aber
das
guck doch mal bitte auf die viel zu enge rosa Short.
Nee, ich guck woanders hin. Es ist ein wunderschönes Foto und...
Guck bitte hin und du bist genauso irritiert wie ich.
Geiler Typ.
Also wenn du sitzt da, ja? So, und du hast jetzt Roni im Arm und dir geht es auch gut und keine Ahnung, du hast viel Eiweiß gegessen und plötzlich sagt der kleine Stiefelhagen, Tilling, so, dann kann man doch dieses Bild nicht hochladen.
Digga, ich würde das hochladen mit Bild, mit Boomerang, mit Video. Wenn ich Ben DiNucci bin und so ein geiler Typ, ja, dann lade ich das jetzt hoch.
Ist er im Ben DiNucci Fanclub.
Was denn?
Ja gut,
wer also kommen wir, pass auf. Wer ist Dalton? DiNucci for the win. Ganz einfach.
DiNucci.
Guck mal, noch lachst du, ja, aber in 4 Wochen, ja, wenn die Cowboys dann, was stehen sie jetzt, 2-5, 4 Siege, ihr wisst Bescheid, 6-5 stehen.
Ja, du hast es so gewollt, pass auf, Achtung, ich mache jetzt die Bilder, die wir dann auf unserer Story hochladen. Ich bin bei dir. Also wenn einer das Ruder rumdrehen kann, dann natürlich Ben DiNucci. Also was Andy Dalton nicht geschafft hat, kann Ben DiNucci schaffen.
Endlich.
Ja.
Geht doch. Aber du hast auf die Eagles getippt, bleib dabei.
Ich habe auf die Eagles getippt und ich habe dir jetzt das letzte Bild geschickt, was wir hochladen, Ben DiNucci.
Lost in Bällebad Blick kann der auch.
Okay. Ja, also, der kann definitiv Lost in the fucking Bällebad.
So, wir müssen noch Bucks Giants tippen, Carsten. Gehst du auch mit den Bucks?
Also, wir haben über die nicht unbedingt hohe Quote von Daniel Jones gesprochen. Wir haben über die Fehler, die Daniel Jones regelmäßig passieren, gesprochen. Also sie haben 22-21 verloren in Philadelphia. Da sah Daniel Jones okay aus. Okay ist die kleine Schwester von Scheiße. Der leidet natürlich ganz gewaltig darunter, dass Barkley nicht da ist. Wayne Gellman ist der Ersatzmann. Devonta Freeman wurde geholt. Sterling Shepard ist sein Receiver. Darius Slayton ist sein Receiver. Golden Tate ist da. Evan Engram. Aber irgendwie funktioniert diese Offense nicht. Die funktioniert teilweise richtig gut und dann funktioniert sie wieder richtig schlecht. Und sie sind bei -4, was die Takeaways angeht. Also -4. So, das kannst du dir gegen eine Defense mit Sue und Konsorten nicht erlauben. Shaquille Barrett ist, der ist wie der weiße Hai, der schwimmt da rechts, links im Linebacker Chor hin und her. Und wenn du eine Schwäche, ein Tröpfchen Blut im Wasser und der Typ dreht völlig durch. Der holt sich den Ball inklusive Mann, das ist nicht geil. Devin White genauso und da hinten hast du dann noch mit dem Cornerback Carlton Davis, der hat in den letzten 3 Spielen jeweils Pässe runtergeschlagen. Der steht immer gut zum Ball, der hat ein extrem gutes Auge. Deswegen glaube ich tatsächlich, ich will Antonio Brown nicht sehen. Deswegen mag ich die Bucks inzwischen fast nicht mehr. Wir sprachen schon drüber, dieses Tom Brady, oh, ich habe noch jemanden zur Party mitgebracht. Ja, aber den mag ich nicht, ist egal, ich habe den mitgebracht. Ich mag, deswegen habe ich gerade so ein Sympathieproblem mit den Bucks, aber ich mag immer noch Bruce Arians und ich mag immer noch meine Mütze, meine schöne aprikofarbene Mütze mit dem alten Logo, die werde ich auch rauskramen jetzt am Wochenende. Deswegen glaube ich tatsächlich die Buccaneers.
Ben DiNucci.
Ja, Ben DiNucci spielt aber nicht bei den Giants.
Ben DiNucci abonnieren. Alter, weißt du, wie geil der ist? Der hat in seinem vorletzten Instagram-Bild hat er Badeschlappen von seinem College verlost. Das ist so eine Legende, der Typ, ohne Spaß. 25.000, du hast mehr Abonnenten als Ben DiNucci, dem muss man folgen.
So. Okay.
Also du tippst auf die Bucks, ja? Habe ich richtig verstanden? Tut mir leid, ich war
Ben
abgelenkt.
Ben DiNucci.
Okay, wir tippen beide auf die Bucks.
Auf jeden Fall hat er, also er braucht die Pille für den Mann, in Pillenform braucht er nicht, das haben wir geklärt. So, und jetzt lass uns bitte Ben DiNucci einfach mal Ben DiNucci sein lassen. Wir kümmern uns jetzt um Daniel Jones und deinen ehemaligen Top-Quarterback,
The Goat, Tom Brady. Ja, ich wollte sagen, dank unserer Podcast-Folge werde ich dieses Spiel jetzt schauen, der Cowboys und der Eagles, weil Ben DiNucci, das wird ein Riesenspiel. Okay, ja, ich habe dir natürlich zugehört trotzdem und pflichte den allen bei. Also ich glaube auch, dass die Bucks zu stark sind, die Giants zu schwach, auch wenn sie zuletzt Spiele knapp verloren und gewonnen haben. Die Bucks werden 6-2 gehen und die Giants werden 1-7 stehen. Deswegen, ich würde da gar nicht noch, also ich glaube, das wird relativ deutlich.
Ja. Ja.
So, können wir zumachen? Ich würde gerne noch ein bisschen Ben DiNucci stalken. Ich habe jetzt hier ein bisschen...
Ja, aber fällt dir mal auf, Ben DiNucci guckt immer wie Jesus an Karfreitag. Der ist nicht glücklich, der Mann.
Braucht nicht glücklich sein, er braucht nur gut spielen.
Kann ich das Spielgerät noch mal sehen? Ich kenne das noch nicht so gut. Ah, das ist ein Ei. Okay, das muss ich werfen, mache ich.
Wir müssen in der Headline irgendwas mit Ben DiNucci machen.
Ja, Ben DiNucci, natürlich. Ben DiNucci's Erektion ist schon mal die Headline.
Okay, perfekt.
Ja. Wir heißen die Pille für den Mann und Ben DiNucci schafft es ohne die Pille für den Mann.
Ja, okay, ich freue mich auf den Spieltag.
Grüße gehen raus an eine Journalistin aus Stuttgart. Wir haben uns heute sehr zusammengerissen.
Carsten, ich habe dich so gut abgelenkt von der, jetzt hör mal auf. Lass die doch einfach mal.
Wir haben uns so gut zusammengerissen.
Lass doch die Kritiker Kritiker sein. Wir kriegen beide immer hier und
das da ist was ja, ab. Pass auf, nee, Schnuggiputz, das ist ja
kann
keine
Kritik. Kann jeder seine Meinung haben. Lass die doch die Meinung haben, ist doch egal.
Es ist ja keine Kritik, sondern also ich werde, glaube ich, in der nächsten Folge Auszüge dieser E-Mail mal vorlesen.
Nein, bitte nicht.
Doch.
Verschon uns, nein.
Das warum denn nicht?
Sein.
Ach doch. Also
ich finde immer.
Schreibt uns, ob ihr Auszüge davon hören wollt. Also es sind sehr, also das sind keine Kritik, das sind Vorwürfe. Die hat tatsächlich, finde ich ja gut, also die hat ja scheinbar nichts anderes zu tun. Jetzt ist ja auch noch Lockdown, da kann sie sich noch länger hinsetzen. Die hat aus jeder Folge rausgeschrieben, wann wir über die Stränge geschlagen sind. Sie hat auch unter anderem thematisiert, dass du das weibliche Geschlecht des gehobenen Alters als heiße Milf mit Honig bezeichnet hast.
Ich finde, ältere Frauen können teilweise sehr attraktiv sein und dazu stehe ich.
Also ältere Frauen in meinem Alter, das ist nicht alt, das ist jung.
Ach, Alter ist auch nur eine Zahl.
So, gut, dann haben wir ich das hab also schon mal geklärt.
Ich habe einfach viele Menschen auf der Welt, was soll ich machen? Wenn das jemanden stört, ist es okay, aber mich stört es nicht.
Mich du, also, was schert
ich eine Eiche,
wenn sich ein Schwein an ihr reibt?
Ich kommentiere das jetzt nicht mehr. Wenn jemand Kritik hat, sehr gerne immer äußern.
Sachliche wird Kritik nehmen wir gerne.
Genau, andere ist mir egal.
Ja, und Mike ist auch kritikresistent, was seinen neuen Lieblingsspieler der NFL angeht.
Ben motherfucking DiNucci!
So, mit Ben DiNucci und dem Kopfkino, was wir erzeugt haben bei euch, und wir werden das Bild hochladen. Ich werde Mike bitten, das Geschickte definitiv hochzuladen, weil wenn ich einen Text dazu schreibe, dann wird das nicht schön in der Story bei der Pille für den Mann. Also guckt da nochmal vorbei und denkt dran. Also wir haben jetzt Shorts. Also Jogging-Shorts, wir haben lange Jogginghosen. Wir arbeiten an Tanktops und wir arbeiten an vielen anderen Dingen. Jetzt arbeiten wir erstmal an einem sauberen Ende dieser Folge, denn wir müssen uns natürlich brav und artig verabschieden. Das wurde uns auch vorgeworfen. Wir sind teilweise sehr barsch. Könntest du das sehr nett und höflich machen? Bitte?
Tschüss.
Ein bisschen mehr Liebe. Denk mal an Ben DiNucci.
Tschüss.
So, das klang doch sehr schön. Also, wir sind definitiv raus. Ihr hört uns am Montag wieder, wenn es darum geht, ob Ben DiNucci tatsächlich die Rettung des Abendlandes ist oder nicht.
Ben DiNucci.